Herzlich willkommen zur 800. Ausgabe des Sneakpods. Der Sneakpod rundet. Und nicht nur Teile unserer Bäuche, aber auch unsere Folgennummer. Hat seit langem mal wieder zwei Nullen. Wir sprechen für euch heute über den Film Dogman. Eure drei Nullen heute Abend, das sind Robert Krüger.
Wuff.
Christoph Perner.
Guten Abend.
Und?
Sterne Giesbert.
Guten Abend. Dankeschön.
Ich hätte dich ja vorstellen müssen, aber ich habe ja keine Ahnung, was in dem Film war, deswegen.
Auch die Anmoderation jetzt hat nicht viel mit dem Film zu tun.
Ah, okay.
Also mein Wuff ist da vielleicht noch das Einzige.
Das war schon.
Es war on point, möchte ich sagen.
Nah dran am Film, ja.
Haben die gebellt? Die haben gar nicht viel gebellt, ne?
Nee.
Tatsächlich nicht.
Ich habe auch, es ist jetzt ganz schön lange her, es ist morgen schon eine Woche her, dass wir in der Sneak waren.
In der Sneak, man möge sich das auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Oh, da müssen wir auch gleich nochmal intensiv darüber sprechen, wie war eigentlich das Sneaken?
Das machen wir gleich noch, da müssen wir noch eine Kapitelmarke drauf machen.
Nein!
Sendungsplan ruiniert direkt nach der Anmoderation.
Es hat noch nicht richtig angefangen, da ist hier schon alles im Eimer. Ja, wir haben Dogman gesehen. Worum ging's?
Ja, Dogman ist der neue Luc Besson-Film. Der ist nicht nur von ihm Regie geführt worden, sondern auch geschrieben worden. In der Hauptrolle, ich weiß gar nicht, ob man von Hauptrolle, naja doch vielleicht noch die Polizistin oder die Psychologin, die Hauptrolle und sozusagen wirklich die absolut zentrale Figur, um die sich dieser ganze Film von vorne bis hinten dreht. Douglas wird von Caleb Landry Jones gespielt und dann ist da noch eine Figur, die noch etwas wichtiger ist. Jojo T. Gibbs spielt Evelyn, die ist Polizeipsychologin oder so Psychologin, die von der Polizei irgendwie angeheuert wird. Und also diese Hauptfigur Douglas lernen wir am Anfang des Films kennen, wie er von der Polizei aufgegriffen wird. Schwer verletzt, blutet aus dem Rücken an mehreren Stellen und fährt mit seinem, so mit so einem, wie so einem Liefer-LKW oder sowas, so wie so ein Amazon-Truck, mit einer Ladefläche komplett voller Hunde durch die Gegend und wird von der Polizei aufgegriffen und dann erstmal in eine Zelle gesperrt, trägt während dieser schweren Verletzung, hat auch noch Frauenkleider, also so ein Travestie-Outfit. Und wir wissen am Anfang überhaupt nicht, wie wir das alles einordnen dürfen und dann kommt in dieser Zelle die Polizeipsychologin zu ihm und fängt an, mit ihm sich zu unterhalten und dann fängt der Film langsam an, in Rückblenden uns so seine Lebensgeschichte zu erzählen und das ist eine sehr tragische Lebensgeschichte von einer Person, die von den Eltern, also speziell von nicht von nur eigentlich hauptsächlich von dem Vater und dem großen Bruder schwer misshandelt worden ist und gleichzeitig in dieser Zeit, weil der Vater Hunde für Hundekämpfe gezüchtet hat, eine sehr innige Beziehung zu Hunden aufgebaut hat und über dieses Trauma, was er da mit sich rumträgt, sozusagen in Hunden seine wahren Freunde gefunden hat und seine Seelenverwandten und mit Menschen nicht so richtig viel anfangen konnte Zeit seines Lebens. Diese Rückblicke springen dann immer hin und her zu dieser Unterhaltung mit der Psychologin wieder zurück und teilweise auch mal vor, mal zu späteren Zeitpunkten, wieder zu früheren Zeitpunkten. Und ja, so erfahren wir, wie es schlussendlich zu dem Punkt kam, dass man in Frauenkleidern schwer verletzt in einem Auto von der Polizei aufgegriffen wird. In diesen Rückblenden und lernen diese Person und ihre Lebensgeschichte kennen. Genau, und da sind eine Menge Hunde mit drin. Mhm. In dieser Lebensgeschichte und in diesem Film.
Das heißt, das ist so ein Drama oder was?
Ja, würde ich sagen.
Und keine Action oder was?
Es gibt, die IMDb sortiert ihn first and foremost als Drama ein, schreibt aber auch noch Thriller daneben und es hat diese Elemente. Es gibt so ein bisschen Verwicklungen in gewisse Crime Dinge da in dem Film, das will ich jetzt auch nicht alles vorweg erzählen, aber die da sind auch Leute mit Waffen, laufen da mal im Showdown auch durch den Film und die Hunde müssen Leute beißen und so, das kommt alles vor. Insofern, es hat, wenn man da jetzt draußen sehr actionlastigen Trailer schneiden will, und ich glaube, das hat man auch gemacht, ich habe den nicht besonders aufmerksam geguckt, aber ich glaube, es gibt den.
Ich habe das Gefühl, ich habe den vorher irgendwie schon mal geguckt. Also mir kamen so Versatzstücke bekannt vor und die Bilder, die wir da gesehen haben, sind schon eher so, nicht so, dass man das oft vorher woanders gesehen hätte.
Also ich bin mir sicher, dass ich den Trailer nicht gesehen habe, aber einer unserer Hörer war ja mit, oder es waren zwei Hörer mit, aber der eine Hörer sagte sowas, dass der Trailer ihn auf eine falsche Fährte gesetzt hätte. Und, also der Luca sagte, dass er den Trailer irgendwie auf dem Filmfestival irgendwo, weiß ich jetzt nicht mehr genau, gesehen hätte und was völlig anderes erwartet hätte. Offensichtlich was viel actionreicheres als das, was hier zu sehen ist. Insofern, das kann man sicher so suggerieren mit den Bildern, die da drin sind. Aber im Wesentlichen ist das ein Drama um eine Lebensgeschichte, die uns in auch sehr eindringlichen Bildern, also wir sehen ganz oft Großaufnahmen des Gesichts und wie die beiden Personen sich unterhalten, sehr, sehr nah dran gefilmt, sehr so versucht, so eine emotionale Nähe herzustellen, wie uns dann halt auch eine wirklich unschöne Geschichte, also speziell die Sache mit dem Vater und wie er da behandelt worden ist und so, das ist alles sehr, sehr unerfreulich. Das ist
echt schlimm.
Und der ganze Film macht, wie soll man das sagen? Ich musste oft an Joker denken, weil ja, die Art, wie das gespielt ist hier, also klar, Joker verkleidet sich als Clown und hier unsere Hauptfigur hat so Teil seiner Vergangenheit, hat mit Travestie-Shows zu tun. Und daher die Frauenkleider und dann, wie das dazu kommt, Details will ich alles nicht erzählen, kann man dann gucken, aber dadurch hast du so dieses Element von verkleidet und geschminkt so ein bisschen da drin.
Wenn ja, und dann noch zusammen immer wieder Stellen gibt, wo es halt auch verschmiert ist.
Genau.
Also er bereitet sich wenn er sich für die Shows vorbereitet, da ist er halt on point. Also das grandioses, genau. Make-up, also richtig gut. Und dann eben dieses verranzte, wenn er da aufgegriffen wird, oder auch zwischendrin gibt es mal Szenen, wo er einfach nicht mehr on point ist. So, Show ist vorbei und ja, geht halt alles, genau, kaputt.
Und dann hast du so Momente, wo er mit diesem verschmierten Make-up mit anderen Menschen teilweise kommuniziert und dann fast schon so ein bisschen wirres Zeug, so aus in seiner Welt und in dem, wie wir das kennen, wenn wir wissen, was er meint, dann ist schon verständlich, was er da sagen will. Aber für die Person, die nicht weiß, was seine ganze Lebensgeschichte ist, ist es so, eine verwirrte Person redet sehr viel wirren Unfug und hat dabei verschmiertes Make-up im Gesicht und sieht so ein bisschen scary, creepy aus. Und da kam bei mir so diese Joker-Assoziation so ein bisschen her. Mhm. Und man weiß auch immer nicht genau die ganze Zeit, zumindest bei mir hat der Film die ganze erste Hälfte immer suggeriert, dass diese Person unberechenbar und gefährlich ist. Das ist dann im Laufe des Films ein bisschen weggegangen, weil man das Gefühl hat, dass man ihn besser greifen und besser einschätzen kann und dann auch merkt, dass er eigentlich durchaus einen ziemlich geeichten Gerechtigkeitskompass hat. Er ist vielleicht ein bisschen anders geeicht als bei der Durchschnittsperson, aber er ist nicht unfair oder so, also im
Sinne, Gegensatz zu seinem Vater oder so.
Ja, genau. Also
wenn er sein versuchen würde, den irgendwie nachzuleben, nachzumachen, da würde er halt ganz anders wo rauskommen, als da, wo er jetzt unterwegs ist.
Genau. Also er ist durchaus, wie gesagt, er wird nicht umsonst von der Polizei aufgegriffen, er ist nicht ganz mit dem Gesetz im Einklang, aber auf eine Art und Weise, die man ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwelche Vergleiche anstelle, dann setze ich die Zuhörer vielleicht auf die falsche Schiene, aber ich würde mal jetzt nur mal als Beispiel, stell dir Robin Hood vor, dann hast du ein Konzept davon, wo du sagen würdest, okay, das entspricht nicht dem Gesetz, was der da macht, aber irgendwie steckt da eine noble Idee dahinter. Und so ein bisschen ist das hier auch. Oder nicht eine noble Idee, ist falsch. Wie gesagt, das, mit Robin Hood kommt man auf die falsche Schiene, aber so grundsätzlich. Du, am Anfang hast du teilweise das Gefühl, das ist vielleicht ein Psychopath und vielleicht bringt er jetzt gleich die nächste Person sofort auf irgendeine bestialische Art und Weise mit seinen Hunden um und ich muss mich gleich hinter meiner Jacke verstecken. Und dann
es drohte die ganze Zeit so ein bisschen.
Es drohte, dass dieses Gefühl war immer da. Und im Laufe des Films wird dann klar, so tickt der nicht. Und davor musst du dann irgendwann in der zweiten Hälfte auch keine Angst mehr haben. Aber also, die Hunde kommen trotzdem zum Einsatz.
Ich glaube, in einem Rollenspiel würde man chaotisch rechtschaffend den nennen, oder?
Weiß nicht, ich bin nicht so der Rollenspieler, aber ja, das klingt so, als ob es nicht ganz in die falsche Richtung geht, auch wenn ich jetzt nicht wirklich sicher bin, wie ich das einordnen muss.
Ja, die werden doch oder werden oft so Rollenspielfiguren eben danach unterteilt, wie rechtschaffend sie sind, also im Endeffekt, ob sie im Endeffekt gut oder böse sind und ob sie sich an Regeln halten oder nicht halten, auch an ihre eigenen Regeln. Und das sind eben so zwei X- und Y-Achse, ja. Und da kannst du eben, also ein Paladin zum Beispiel, der hält sich sehr an Regeln und ist halt sehr gut. Und zum Beispiel der Joker wäre jetzt genau am Gegenüberliegenden, ja, ist böse und ist chaotisch, anarchisch. Aber du könntest ja auch böse sein und dich sehr stark an Regeln halten.
Okay, ja, irgendwie so das klingt nicht ganz falsch, sage ich mal so. So, jetzt habe ich ganz viel geredet und Stefan noch gar nicht. Wie fandst du das? Oder weißt du jetzt überhaupt erstmal wieder, worum es geht?
Jetzt erinnere ich mich und es kommen auch mehr Szenen und es kommen auch, als es losging und du so ein bisschen erzählt hast, ach ja und das war so und mühsam und so. Und jetzt kommen so viele kleine Szenen wieder, die mir so außerordentlich gut gefallen haben. Also hatte ich ja eben schon gesagt, Bühnenpräsenz, Backstage-Präsenz, fand ich sehr gut. Auch, wir lavieren so ein bisschen um dieses zentrale Thema, also was da immer wieder verhandelt wird. Du hast es jetzt mit Robin Hood beschrieben. Ja, halt jemand, der irgendwie in seiner Nachbarschaft hilft. Und die Andeutung, die da oft passieren. Also es ist so, dass da schon vielleicht der eine oder andere nicht mit dem Leben davonkommt, aber man sieht es halt nicht. Also halt nicht so, da werden Leute zerfleischt, sondern es sind halt Leute weg und es ist aber irgendwie klar, wo es herkommt. Und ich finde schon, dass es auch ein Thriller ist. Also du hattest am Anfang gesagt, so ja, Thriller, aber es hatte schon die ganze Zeit, was du ja auch eben gesagt hast, den Thrill. Kommt da jetzt gleich das große Gemetzel oder ist das jetzt hier nur so ein bisschen Drama sozusagen? Und ich finde, da hatte der schon einen guten Thrill.
Ja, würde ich nicht abstreiten. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, was die Figur auch noch so ein bisschen besonders macht, ist sitzt im Rollstuhl. Er ist zwar theoretisch noch in der Lage zu laufen, das hat aber ein gesundheitliches Risiko, deshalb macht er das nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Und sitzt halt die meiste Zeit im Rollstuhl. Und das heißt, diese Figur wirft von Anfang an, von dem Moment an mit den Frauenkleidern und den Schusswunden und den Hunden im Auto,
mit dem Rollstuhl.
Also mit dem Rollstuhl und diesen Leder Manschetten an den Füßen, so, was ist die so auch so ein Kniegelenk mit drin haben, so eine Ledermanschette am Oberschenkel, dann so ein Kniegelenk außen, wie man auch manchmal hat, wenn man so irgendeine Verletzung ausheilt. Ich weiß nicht genau, was man sich da verletzen muss, wahrscheinlich irgendwas am Knie. Und dann diese Dinger, das wird alles immer sehr dicht gefilmt und sehr deutlich inszeniert, sodass wir das alles mitkriegen und dieses, wie beschwerlich das ist, aus das dem ist Rollstuhl
laut auf
ins
der Tonspur,
Bett zu kommen
dieses
und so.
Knacken.
Ja, genau. Und so. Das ist alles sehr eindringlich inszeniert, sodass wir das auch nicht nur beiläufig wahrnehmen, sondern wir kriegen das richtig gefühlbar gemacht, sozusagen. Und diese Person lebt sehr, sehr zurückgezogen, sehr einsam, nur mit den Hunden. Und dann rollt sich diese Lebensgeschichte so nach und nach auf und wir verstehen immer mehr mit jeder Filmminute. Auch wenn ich und da kommen wir vielleicht dann jetzt mal vom, was vielleicht jetzt alles nur sehr positiv klang, mal zu vielleicht den Kritikpunkten. Ich weiß nicht, Stefan, du hast vielleicht auch welche. Ich habe auf jeden Fall auch welche. Mein erster wäre dieses Zerlaberte auf der Tonspur durch diese Rückblendenerzählung. Ja, es wird auch ganz viel von den Gegenwartspersonen, die da in dem Knast sitzen und sich gegenseitig interviewen, wird halt auch ganz viel uns einfach erzählt, was nicht gezeigt wird. Die reden halt sehr viel miteinander und er redet zwar immer verschwurbeltes Zeug, aber es ist halt schon so, die sitzen jetzt da und erzählen uns den Plot mehr oder weniger. Viel. Nicht alles, aber...
Ja, aber es gibt eben auch diese schönen Situationen, wo sie Sachen zeigen und dann zurückschneiden und Sachen besprechen, um sie dadurch in unserem Kopf passieren zu lassen. Also das, was diese Laberstellen, wie du sie jetzt genannt hast, für mich eigentlich mehr waren. Also so tolle Zurückschnitte, um es dann im Kopf vom Zuschauer passieren zu lassen, wo es halt einfach grauslicher werden kann.
Würde ich nicht ganz verneinen, ja, stimmt schon, ja.
Also ich weiß noch, wie ich im Kino saß und dachte so, oh, geil gemacht, ja, richtig gut.
Hast du noch andere Sachen, die dich genervt haben?
Das ist natürlich auch was Luc Besson einfach kann, gell? Also filmisch, ich meine, man kann zu ihm stehen, wie man will, können wir gleich auch noch ein bisschen drüber reden. Aber ich meine, gerade sowas, Dinge zu zeigen oder nicht zu zeigen oder anzudeuten oder also schon im Rausch der Tiefe hat er das ja gemacht im Endeffekt, dass man zum Teil eben sich an Dinge dann erinnert hat in dem Film, die in dem Film gar nicht drin waren zum Teil.
Ja.
Gut, die späteren oder sein Mittelwerk, dann diese ganzen Actionfilme, Transporter und so, da wird natürlich wenig nicht gezeigt, die sind natürlich sehr on point.
Aber ja gut, aber da war es ja, halt schon. War es ja Konzept.
Ja, genau.
Ja, hast du noch mehr?
Die Hunde und ihre Fähigkeiten in dem, was sie für ihn tun, das kam so out of left field, so, also die,
ja,
das wird einfach nicht, das ist nicht plausibel und der Film findet auch keine Erklärung, die ich kaufe, so, dafür. Wir sehen irgendwie, die Person baut eine Verbindung mit Hunden auf, durch das, was der Vater tut und dann versteht man so, okay, die Hunde haben eine Beziehung zu ihm, die nehmen ihn als einen der ihren irgendwie an und er hat eine gute Beziehung zu Hunden und dann plötzlich zwei Szenen weiter sagt er irgendwas zu dem Hund auf einfach in so natürlicher Sprache irgendeine komplexe Aufgabe, die ein Hund niemals ausführen und verstehen kann, geschweige denn
das Lassie-Problem.
An Stellen in diesem Film beziehungsweise in dieser Stadt, wo er selbst nicht hin kann mit dem Hund aus Gründen und der Hund auch wahrscheinlich auch noch nie gewesen ist. Also ein Beispiel, ich sage jetzt irgendwie, ist eine der ersten Szenen, da gibt er dem Hund was und sagt, bring das zu einem Polizisten. Und dann geht der Hund los und findet ein Polizeiauto und gibt dem Polizisten das. Und dann denkst du so, what the fuck? Das passiert einfach so, ohne jegliches Setup vorher. So, wieso können Hunde Polizeiautos identifizieren? Wieso ein Hund, der noch nie ein Polizeiauto gesehen hat? Oder ist
genau, kurz einer von den Kampfhunden im Zwinger. Also,
zeigt ihm in einer Zeitung, wie ein Polizeiauto aussieht. Allerdings ist die Zeitung irgendwie 20 Jahre alt und das Automodell fährt mit Sicherheit so nicht mehr auf der Straße rum. nur da ist da mal die Aufschrift und dass sie so blau, schwarz-weiß sind, irgendwie mit blauem irgendwas.
Ja, und er hat dem Hund ja auch nicht klar machen können, weil der Hund ja ein Hund ist und kein Mensch, was das Konzept Polizeiauto ausmacht. Also was,
genau.
Wodurch das zum Polizeiauto wird. Also.
Richtig, genau. So, und dann sagt er ihm das und dann geht der Hund los, super straight, geht über Straßen, geht über Ampeln, Fußgängerwege, alles kein Problem, findet ein Polizeiauto und liefert seine Ware ab. Und das ist sozusagen der Moment, wo du denkst so, wait a minute, was? Und dann später machen die Hunde noch total weirde andere Sachen.
Genau, es passiert halt einfach gefühlt zu oft. Und was mich da am meisten gestört hat, dass halt null Training gezeigt wird und es wird ja dann sogar irgendwann mal besprochen, so, wow, deine Hunde können aber ganz schön viel. Ja, ich habe mit ihnen aber nie geübt. Das können die einfach so nach dem Motto, alle Hunde können das immer, wenn du nur lieb zu denen bist. Oder
oh, das ist aber Quatsch. Ja. Hm.
Und ja, ich glaube,
ja, jeder, der mal einen Hund irgendwie in der Nähe hatte, weiß halt, dass es so Sachen hartes Training erfordert und immer wiederholen. Dann können die schon tolle Sachen lernen, wie ja die Filmhunde das jetzt hier in dem Film auch konnten, so irgendwo hingehen, irgendwas ablegen, irgendwas aufnehmen, zurückgehen, so tun, als würden sie beißen, bellen, sich hinlegen, alles. Also können die ja. Aber es war halt, ja, die war ein bisschen zu schlau.
Ja, die waren ein bisschen arg zu schlau, ohne dass der Film das irgendwie zeigt, ja. Interessant fand ich allerdings, wie die Hunde gezeigt wurden. Die machen ja Sachen, wo man durchaus für die, also wie gesagt, wir haben jetzt schon mehr oder weniger angedeutet, dass da auch Leute zu Schaden kommen. Das heißt, es gibt Personen und Figuren in diesem Film, die sich mit Fug und Recht vor diesen Hunden ängstlich zeigen sollten und vielleicht auch tun. Trotzdem hat man als Zuschauer, wird man nie in die Lage versetzt, vor diesen Hunden Angst zu haben. Im Gegenteil, selbst die brutalsten Szenen so in diesem Showdown-artigen Abschnitt des Films, wo die Hunde am häufigsten zum Einsatz kommen und wo am häufigsten Leute zu Schaden kommen durch die Hunde, ist es eher so, dass das Auftreten der Hunde fast immer lustig ist. Obwohl es wie so eine, also lustig ist vielleicht, da kann man auch wieder auf die falsche Schiene kommen, aber Stefan, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Das sind so Szenen, wo dann irgendwie der Bad Guy guckt in irgendeine schattige Ecke und es ist so sehr gruselfilmartig von der Bildsprache her inszeniert, ja, irgendeine schattige, dunkle Ecke und er hat eine Taschenlampe und dann leuchtet er da rein und das Letzte, was man sieht, bevor es weggeschnitten wird, sind noch so drei Hundegesichter und zwar die lustigen, zotteligen irgendwie. Ja, also,
der tut einem wirklich nichts.
So genau, ja, so drei, und dann siehst du, wie der irgendwie da reingezogen wird in die Ecke, siehst du nur die Füße und hörst irgendwelche fiesen Geräusche auf der
Tür. William Scream und gib ihm.
Genau, und dann denkst du, aber diese Art, wie diese drei Hunde noch so unschuldig in der Dunkelheit in diesem fahlen Taschenlampenlicht gucken, da denkt man sich so, alles klar, du bist weg. So, man fiebert ja eh nicht mit dieser Person mit, weil sie ja eine von den Bösen ist. Insofern, das hatte was Unterhaltsames. Vielleicht war das auch so ein Kino-10-Element, dass es unterhaltsam war. Weiß ich nicht, ob ich das vielleicht auf meinem Sofa anders empfunden hätte, aber...
Oh, ich glaube, ja. Auf meinem Sofa hätte ich mich ganz schön geärgert. Ja, er war ruhig inszeniert, er war langsam inszeniert. Das ist so der Moment, wo ich immer so, mal gucken, ob du nicht auf YouTube noch irgendwas anderes gucken willst. Dann machst du mal Pause, dann guckst du irgendwas anderes oder gehst aufs Klo, bleibst da auf YouTube hängen, kommst Stunden später wieder. Ach, welcher Film war das denn? Ach, drückst du wieder Play? Ach, das war ja der komische. Und hier musste man einfach durchgucken und hat geholfen.
Ja. Ja, hast du noch Sachen, die du dazu...
Kommen denn auch Frauen vor?
Die Polizistin oder Psychologin?
Ja, die Psychologin, genau, die sein Gegenüber.
Ja, die auch irgendwie ein Kind hat und irgendwie mit dem noch ein... Oder mit dem Typen von, also dem Vater von dem Kind, ein Problem, das so angerissen und dann fallen gelassen wird.
Ja, ich glaube, das sollte einfach nur, das musste irgendwie klar gemacht werden, dass sie das Thema häusliche Gewalt versteht. Und zwar nicht nur auf so einer intellektuellen Ebene, sondern durch Erfahrung. Und dann wurde das aber, ja, genau, also es wurde so intensiv anerzählt am Anfang und dann einfach fallen lassen. So bis zu dem Punkt, wo wir kapieren, dass sie da auch ein Thema mit hat. Ja, und es wirkte so, als ob es irgendwie weitergehen müsste. Ging es dann nicht. Es war am Ende nur dafür da, dass wir kapieren mussten, dass sie das auch hat in ihrem Leben. Oder?
Ganz am Schluss kommt noch eine Andeutung, aber gut.
Ja.
Ja.
Ach, die meinst du? Ja, okay, die meinte ich jetzt gar nicht. Aber ja, okay. Ja, aber das fand ich auch so ein bisschen so die
wir lavieren da jetzt so ganz schön um so Themen rum und jemand guckt den Film, denkt sich so, naja, viel ist es ja nett, was er ausgelassen hat. Also
es ist
jetzt nicht so ein besonderes Wow-Feature, was wir auslassen, aber
man ist auch nicht so wahnsinnig mega deep, also das auch nicht. Also es ist eher so bisschen dünn. ja, Person wurde in der Kindheit schlecht behandelt, mag Menschen nicht so, wendet sich den Tieren zu, haben wir nicht zum ersten Mal gehört, die Story. Person benutzt Hunde, um für Gerechtigkeit auf seine Art zu sorgen, haben wir auch nicht zum ersten, also, oder benutzt irgendwas, mit dem er Macht ausüben kann. Bei dem einen sind es Waffen, bei dem anderen sind es irgendwelche Gangstertypen, bei dem nächsten sind es Hunde und was weiß ich, der nächste Film ist dann, sind es Haie oder so. Keine Ahnung. um seine Art von Gerechtigkeit in die Welt zurückzutragen, wo
an der Stelle. Den Film würde ich lieber sehen.
Den gibt es in Sicherheit schon.
Shark Attack 4.
Megalodon Sharknado. Versus Sharknado. Gibt es mit Sicherheit irgendwo schon.
Ja,
ja, also insofern, der ist nicht viel Innovation, aber es hat starke Bilder. Also es ist irgendwie die Art und Weise, wie er das vor allen Dingen spielt, die Hauptfigur.
Der ist das Schauspiel. Das hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen.
Wer ist das denn?
Caleb
Landry-Jones. Man kennt den so ein bisschen von der Optik her. Das Bild in der IMDb, was er hat, ist geil. Yeah, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Du müsstest ihn kennen, weil er in X-Men den Banshee spielt.
Banshee.
Oh, weiß ich nicht. Oder eine Figur namens Cassidy auch noch, wenn ich das hier richtig lese. Also man hat ihn sicherlich mal in der Nebenrolle irgendwo schon mal gesehen, aber das ist jetzt mal so ein Film, wo er von vorne bis hinten die Kamera sehr dicht an seinem Gesicht hat. Es gibt auch noch so ein australisches Attentäter-Film namens Nitram. Das ist eine Verfilmung von, also so eine Art, ich weiß nicht, ob Biopic trifft, aber von einem Massenmörder-Anschlag-Attentäter, der in eins der blutigsten und tödlichsten Attentate in den 90er Jahren in Australien verübt hat und er hat diese Figur dann in dem Film, ist das aufgearbeitet worden, ist als Film verfilmt worden und er hat den gespielt. Also das war auch so, wo er eine zentrale Hauptrolle in so einem relativ krassen Film hatte. Den habe ich nicht gesehen, aber das habe ich mir mal durchgelesen. Das war auch eine seiner größeren Rollen. Genau.
Okay. Ich interessiere mich halt nicht für Hunde. Also das ist so.
Muss man das, Stefan? Sich für Hunde interessieren?
Das ist schon Human
Interest Story.
Es geht eher um ihn.
Ja. Mhm.
Der hat halt da seine Hunde dabei, so als Teil seiner selbst.
Okay.
Ja. Was machen wir jetzt da los?
Habt ihr das Gefühl gehabt, dass der, also bei Luc Besson, der ist ja so ein bisschen, hat ja die letzten Jahre so ein bisschen im Feuer gestanden, so irgendwie Vorwürfe von Vergewaltigung und sowas, ist, glaube ich, mittlerweile freigesprochen worden.
Ist eingestellt worden, ja.
Ja, oder eingestellt, keine Ahnung.
Also er ist freigesprochen worden von den Vorwürfen, ja. Genau.
Also, aber das macht ja was mit jemandem, gell? Und das macht ja was wahrscheinlich auch damit, was für Filme man macht. Und er hat ja schon, gerade so sein Mittelwerk waren ja schon so extreme Männlichkeitsfilme, gell? Also schon sehr Male Gaze und der männliche Held, der Leuten aufs Maul haut. Kann man irgendwie sagen, dass dieser Film davon merklich weggeht? Oder würdest du jetzt sagen, so das ist, oder würdet ihr sagen, das ist halt, ja, oder könnte auch Zufall sein, ist jetzt halt anders, es macht jetzt halt keine Transporterfilme mehr, sondern hat halt jetzt ein Drama gemacht, oder könnte man das so interpretieren, dass man sagt, okay, er will jetzt nicht mehr so Mackerfilm machen, weil es klingt jetzt nicht so wie so ein Mackerfilm. Oder ist das doch?
Die Macker sind halt die Bösen. Also sein Vater, sein Bruder, die ihn, obwohl man sein Bruder ist religiös verblendet, das ist nochmal was anderes. Aber sein Vater total dominant, auch die Gangster, die ihn da angehen, sind so, hier, dicke Max, hier, dicke Waffe, noch eine dickere Wumme, Schießerei, alle sind hin, jetzt hol mal die dicken Waffen und dann kommt da hier so ein
Sturmgewehr.
Sturmgewehr, irgendwas. Oder war
ja,
der, ja doch so Riesenwaffen da reingeschleppt und so. Aber der zentrale Punkt,
die früher im Endeffekt die positiven Rollen hatten, die haben jetzt die negativen, oder was?
Genau.
Ah, okay.
Also das sind schon die, die man nicht möchte, dass die jetzt da, dass es denen positiv ergeht.
Natürlich ist die Hauptfigur hier am Ende, ich will jetzt das ganze Ende nicht spoilern, aber sagen wir mal so, es kommt so, über den Film erarbeitet er sich zumindest erstmal aus einer Position der absoluten Schwäche in eine Position der Stärke. Es ist ein steiniger Weg, ein sehr steiniger Weg, aber er kommt da irgendwann hin. Das geht dann noch weiter danach, das will ich jetzt auch nicht verraten, aber insofern, da ist am Ende eine gewisse Macht, kann er auch projizieren. Aber trotzdem hast du nicht das Gefühl, dass er jetzt hier irgendwie der Macker ist, der die Welt so hinbiegt, wie er es nach seinem Willen oder so, sondern das ist jemand, der einfach aus dieser absoluten Schwächeposition versucht, irgendwie rauszukommen und es dann irgendwie hinkriegt. Aber dadurch wird er jetzt nicht irgendwie zu so einem Macker. Das definitiv nicht. Das bleibt immer eine sehr eigenbrötlerische Figur, die für sich bleibt und versucht, in seiner Ecke der Welt irgendwie klarzukommen.
Mhm.
Insofern würde ich schon auch dem Stefan zustimmen. Das passt nicht so richtig in das, was du jetzt sozusagen wissen wolltest oder schauen wolltest, ob das in diese Reihe gehört.
Mhm.
Würde ich eher Nein sagen.
Ah ja. Okay.
Ja, möchtest du Punkte geben? Oder wolltest du noch was zu sagen, Bob?
Nee,
Oder hattest du noch Fragen, Christoph? Alle Kleiden beseitigt? Du wirst den Film nicht schauen?
Ja, also eher eine Nicht-Empfehlung oder eher eine Empfehlung? Das kommt jetzt wahrscheinlich bei den Punkten. Ne?
Ja.
Ich kann noch nicht so ganz raushören, ob das jetzt ein guter Film ist oder nicht. Weil wir haben ja schon Luc Besson-Filme gesehen, gar nicht mal so wenig, die, egal ob wir jetzt finden, wie gut die, ob wir jetzt sehen, wie gut die gealtert sind, die uns schon weggehauen haben, ja, die wir einfach, die grandios viel Spaß gemacht haben. Klang jetzt nicht so, als würde der dazugehören. Auch wenn er seine Stärken
findet. Nee, würde ich auch nicht sagen. Also, ich finde zum Beispiel, gut, lange her, 1997, Fünfte Element nach wie vor einen fantastischen Film. Ich gucke den immer wieder gerne. Mit den neueren Sachen, also auch hier The Family und so, auch wenn ich großer Robert De Niro Fan bin, das habe ich einmal gesehen und das werde ich wahrscheinlich nie wieder gucken.
The Family?
Oh, das sagt ja, also so ein Mafia-Film, wo die irgendwie nach Frankreich, der war nur Durchschnitt. Dann weiß ich, Lucy mit Scarlett Johansson, habt ihr mal irgendwann besprochen, habe ich mich nie aufraffen können zu gucken danach.
Ja, hat auch so eine bisschen fragwürdige Scientology Grundannahme, gell? Dieses, man nutzt nur 10% des Hirns, bla 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 bla.
Hm.
Das ist halt so Scientology-Unsinn, ja.
Ja, und Nikita und Leon, der Profi, sind natürlich irgendwie so seine Legenden von damals. Und ich glaube, ich habe die auch mal gesehen und habe die irgendwie so vage als, fand ich damals gut, aber habe ich mit neuerem Blick nie nochmal geguckt. Insofern würde ich jetzt mich auch nicht zu einem.
Ja, das waren schon grandiose Filme, ja, die schon auch grandios funktioniert haben und so, die aber auch, die man alle sehr kritisch aussehen kann. Also die.
Ja, genau, aber dazu müsste ich ihn jetzt mit meinem heutigen Ich nochmal gucken. Also den habe ich halt, weiß nicht, irgendwann in den 90ern gesehen, da war ich halt, wie alt? Unter 20.
Ja.
Ist also long time ago.
Leon der Profi, ich meine, das hat ja so ein, haben sie ja rausgeschnitten, die haben ja, glaube ich, eine Sexszene sogar rausgeschnitten. Aber also wirklich sehr fragwürdig, die Chemie zwischen ihm und ihr. Und natürlich krass Male Gaze alles. Also, und auch im Rausch der Tiefe ja auch. Aber trotzdem grandioser Film, der grandios funktioniert hat. Und ich weiß gar nicht, wie er mir heute gefallen würde. Aber war lange einer meiner Lieblingsfilme. Also, er hat schon große Filme gemacht, kann man nicht anders sagen. Also, aber es ist halt so ein Macker gewesen immer.
Ja, nach wie vor finde ich die Szene in diese Opernsängerin-Szene in Fünfte Element war lange Jahre mein Test, Sound-Test-Dings, um meine Dolby Digitalanlage vernünftig zu oder DTS-Ton vernünftig zu testen. Und immer wenn ich diese Szene sehe, jagt es mir immer noch einen Schauer den Rücken runter, wenn man das laut aufdreht. Das ist einfach so toll, das ist so gut. Ja.
Boah, ich habe den Film so lange nicht mehr gesehen. Ich muss den unbedingt mal wieder gucken.
Aber laut mit laut aufgedrehter Anlage, das ist wichtig bei dem Film.
Ja.
Vor allen Dingen in dieser Szene.
Ja.
Mhm. Es gibt ja mittlerweile sogar Sängerinnen, die das tatsächlich singen können, gell? Gibt's ja bei YouTube. Weil das, damals hat ja diese Frau nicht gesungen, das ist ja gefaked. Das sind, glaube ich, mehrere Stimmen in verschiedenen Stimmlagen, die da zusammengeschnitten sind. Aber es gibt tatsächlich Opernsänger, die das singen können. Das ist wirklich krass. Also.
Sehr schön, da musst du mir mal einen Link schicken. Das klingt gut, muss ich gucken. Aber mir geht es bei der Szene im Wesentlichen um diesen Schnitt. Also zum einen, wie die Kamera geführt wird und zum anderen diese Schnitt, die Art, wie die Musik auf den Kampf passt, der parallel in dem Hotelzimmer passiert und dann immer wieder zurück und dieses Hin und Her, das ist einfach weiß nicht.
Ja, das meinte ich vorhin. Also handwerklich
Gewalt,
natürlich,
toll.
Das kann der einfach, gell? Und zwar schon lange.
Ja. Ja, und das ist auch hier toll. Also um mal vielleicht jetzt zu der Bewertung und den Punkten zurückzukommen, bevor wir komplett abdriften. Die Bilder und die Art, also das Make-up und die Figur, wie sie gezeigt wird und wie wir das, wie diesen Schmerz und diese Beschwerlichkeiten spüren und dieses traumatisierte wirklich gezeigt und dick aufgetragen kriegen, das kommt absolut rüber und das sind die Momente des Films und auch dieser Auftritt in diesem Travestie-Club, der packt einen irgendwie. Aber die Sache mit den Hunden und so diese Geschichte, die da so drumherum ist, das ist dieses Gelaber in dem Rückblenden, Erzählung und so weiter, vielleicht hat es das gebraucht, damit wir so eine einordnende Stimme haben, aber dafür, das machte den Film so, es zieht sich und es kommt auch gleichzeitig nicht so richtig voran und am Ende ist es nicht so wahnsinnig, also die Sache mit den Hunden, das fühlt sich am Ende so rangeschraubt an, also ja, eine Figur, die dieses Trauma erlebt hat, wird einen sehr anderen Lebensweg gehen als jemand, der das nicht erlebt hat. Soweit fand ich's toll und interessant, aber das, was dann der Lebensweg ist und wie diese Hunde da drin funktionieren, ist halt irgendwie so, So, da ist es dann magisch auf eine Art, weil diese Hunde plötzlich Dinge machen und können, die einfach nicht gehen. Und da hat er mich dann so ein bisschen verloren.
Vielleicht hat er keine Ahnung von Hunden.
Vielleicht.
könnte gut sein.
Und deshalb komme ich da am Ende bei nicht viel mehr als 6 Punkten oder so raus. Aber ich bereue nicht, den gesehen zu haben.
Ja, ich bin auch froh, dass ich ihn insbesondere auch in der Sneak gesehen habe. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, was vermutlich sonst passiert wäre. Und mir hat er deutlich mehr Spaß gemacht, weil ich einfach diese übertriebenen Hundequatsch in meinem Kopf rausgekürzt habe und die anderen schönen Szenen genossen habe, was da gezeigt wurde. Von daher lande ich bei 7 Punkten.
Alright.
Zwar nur einen drüber, aber irgendwie viel persönlicher. Dafür, dass du ihn so runtergemacht hast und dann 6 Punkte gibst, überrascht mich ein bisschen. Ich hätte jetzt 4 gedacht.
Ach so, okay. Ja. Nee, also daher, das habe ich aber auch nach dem Kino in unserem Gespräch im Foyer noch gesagt, dass ich oberhalb von 5 landen werde.
Ich hätte wohlwollende 4 gegeben.
Okay.
Hätte ihn gut gefunden.
Okay, lass uns mal
wo wir gerade bei Jan sind, Christoph, hast du denn schon angefangen zu trinken?
Nee, und ich wollte gerade kurz bevor wir hier, ich habe noch eine Anmerkung zu dem zur Besprechung eben dieses Films, bevor wieder in den Kommentaren wir verbessert werden, zu Recht. Ich habe vorhin Blödsinn erzählt. Man kann nicht rechtschaffend chaotisch sein, weil das sind die Gegenpole voneinander. Also man kann rechtschaffend gut oder rechtschaffend böse oder chaotisch gut oder chaotisch böse sein. Bei so Rollenspielen.
Ach, okay.
Aber was ich trinke, und da bin ich gleich schon beim Thema, warum ich nicht mit einer Sneak war.
Wir haben uns gestern schon getroffen, deswegen haben wir auch schon viele von den Stories ausgetauscht, falls wir anders miteinander reden als sonst.
Aha. Falls wir vertrauter miteinander sind als sonst. Hm.
Noch vertrauter.
Noch vertrauter. Also ich trinke Apfel-Birnensaft-Schorle. Schorle bedeutet bei mir natürlich ohne Kohlensäure.
Einfach mit Wasser gestrickt.
Genau. Weil ich irgendwie noch keine Lust auf Alkohol hatte. Weil ich in unserer letzten Aufnahme es stark habe, es war einfach zu viel.
Hast es einfach krachen lassen.
Und, oder es war zu wenig. Am Ende war es vielleicht auch zu wenig oder zu bekömmlich, weil es war nämlich...
Mir ging es so schlecht, gestern war es einfach zu bekömmlich.
What? Ja, ich habe halt...
Ich hätte nachts schon gebrochen.
Richtig, ich hätte am Ende einfach noch einen Drink mehr trinken müssen, dann hätte ich nachts schon gebrochen. Dann wäre es mir morgens besser gewesen. Aber das habe ich leider nicht. Und deswegen hatte ich am nächsten Tag einen Kater, wie ich ihn wirklich selten in meinem Leben hatte. Deswegen habe ich ihn auch nicht sicher erkannt. Also morgens dachte ich erst, ich habe einen Kater. Also ich habe halt brutale Kopfschmerzen und habe gebrochen und Durchfall. Und also Gott, krass, habe ich einen Magen-Darm oder hab ich einen Kater? Und auch so eine Aura habe ich gehabt. Und so. Habe auch an Migräne gedacht natürlich. Und hab zu euch dann ja gesagt, so ja, ich warte mal bis mittags, weil normalerweise kannte ich das halt so, dass ein Kater dann mittags sich dann irgendwann auflöst. Aber mir ging es mittags immer noch so richtig beschissen und so richtig flau im Magen. Bis abends war mir flau im Magen und ich hatte üble Kopfschmerzen, obwohl ich was genommen habe dagegen. Weshalb ich dann der Meinung war, okay, ich habe irgendwie mir was eingefangen oder so. Und am nächsten Tag ging es mir wieder völlig gut. Also ich befürchte, es war doch einfach ein massiver Kater.
Du hast also die Sneak eigentlich umsonst geskippt, weil du wolltest uns wahrscheinlich nicht anstecken oder mit Magen-Darm.
Ja, nee, mir ging es aber auch einfach nicht gut. Also die Fahrt
war abends um 21 Uhr noch?
Ja, ich war platt. Also ich bin da auch früh ins Bett gegangen und so. Also ich war, ich habe dann nicht mehr gebrochen oder so, aber ich fühlte mich nicht fit. Also ich war wirklich richtig mitgenommen. Aber es war, also eine Magen-Darm ist ja nicht nach einem Tag komplett ohne Spur weg, das kann ja eigentlich nicht sein, oder?
Ja, nee,
das ist. Entschuldigung.
Ja, nee, also.
Für die wegen des Themas einschalten, die da war's.
Ja, okay, haben wir das jetzt auch wieder.
Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst, ich habe dir, Stefan, ja dann geschrieben, weil ich so Befürchtung hatte, dass ich, also in meiner Erinnerung habe ich halt spätestens ab dem zweiten Thema nur noch unzusammenhängend krakeelt und hatte nur noch so ein Schleier von Erinnerungen, was ich von mir gegeben habe, und hatte da eben Angst, dass ich ganz großen Quatsch von mir gegeben habe, und habe es dann später gehört und muss sagen, ganz erstaunlich, wie nüchtern ich klinge, und ich bin kaum noch bei Bewusstsein. Also
okay, wissen wir jetzt also, wie du dich bei kaum noch Bewusstsein anhörst. So, für Referenz.
Das ist schon erstaunlich.
Ja.
Ja, Likörchen ist einfach gefährlich. Also es ist.
Aber mir ging es ja auch so. Ich hätte ja nicht, ich konnte ja nicht sagen am nächsten Tag so, ja nee, war alles easy. Also wir haben uns echt gut benommen und kann man gut so senden. So, ich habe dann auch sicherheitshalber noch mal reingehört und ach, die eine oder andere Stelle musst du noch mal hören, wie das so geworden ist. Ja. Und,
aber wir haben also, nichts geschnitten.
Kann man
jetzt sagen, die ist ungeschnitten, ja?
Also, ja. Also vorne hinten weg.
Ja, gut, aber
in der Mitte. Ja, mal also vielleicht mal ein Huster oder irgend sowas, ja,
aber nichts.
Nichts.
Nee, ich war mir bei meinem einen Thema, war ich mir gar nicht sicher, ob er vielleicht besser das ganze Thema rausschneidet, weil einfach es nur zusammenhangloses und auch missverständlichen Unsinn gewesen. Also hätte durchaus sein können. Ganz am Ende, aber ging eigentlich. Also.
Bei dem Buch meinst du, oder?
Ja, bei dem Buch. Ich dachte so. Ja. Ich glaube, da reden wir nächste Woche noch drüber. Das war gar nichts.
Wir können es jetzt kurz abhandeln. Ich möchte einfach deine Empfehlung aufgreifen. Ich habe es jetzt auch gehört in der vergangenen Woche. Mhm. Es ist krass, schön, ne? Aufregend.
Und wird dann am Ende, das hatte ich ja letzte Woche noch gar nicht, hatte ich es ja nur erst halb gehört, es wird auch richtig gut nochmal am Ende. Also es ist.
Ja, nimm doch mal so eine schöne Wende und so. Also.
Ja, ich habe auch geweint. Also es wirklich toll. Und auch dieses Spiel am Ende ist so wirklich cool, gell? Also.
Ja, alle Spiele.
Ja. Richtig cool. Richtig cooles Buch.
Gut, bevor wir jetzt zu dem Thema, wie haben wir diesen Film eigentlich gesehen, kommen, müssen wir jetzt noch die Runde mit dem Trinken fertig machen. Also bei Christoph gibt's, was war's? Saft, Birne mit?
Apfelbirnsaft,
Schorle. Apfelbirnschorle, okay. Stefan, was gibt's bei dir?
Ich bin sehr unkreativ, also mit meinem Drink, aber dafür in der Erklärung. Hunde sind ja auch Jagdtiere, deswegen trinke ich schon wieder Hunter-Cocktail.
Aha, das ist wirklich sehr einfach.
Das ist so gut. Das ist jetzt eine neue Serie. Ich hab
so Bock auf Hunter-Cocktail.
Wie lange er das spielt, kann die nächste Folge, übernächste, überübernächste, einfach immer wieder mit irgendeiner völlig...
Nächste Woche kann ich auch Hunter-Cocktail trinken. Kann ich euch jetzt schon sagen?
Oha.
Ja, weil?
Ich schon weiß was kommt.
Ach so. Okay, sehr gut. Ich habe zwei an den Haaren herbeigezogen, aber die sind eigentlich beide ganz okay.
Das entscheiden wir.
Die Figur trinkt ja, trinkt, Quatsch, die Figur hat ja teilweise bunte Haare, also quasi wie so ein Punk.
Mm.
Aber zweite Begründung ist noch viel besser, ich trinke also Punk IPA von, festhalten, Brewdog.
Oh.
So. Ich habe vergessen, eure Punkte aufzuschreiben, sagt mir nochmal kurz eure Punkte.
6 und 7.
Wer hatte 7?
Ich.
Stefan.
Okay.
So.
Das ist so ein gutes Bier. Diesmal habe ich ganz einen 6er-Träger davon. Und das ist eine fantastische Entscheidung, muss ich sagen. Das ist so ein schönes Bier. Dann kommen wir doch mal zu der Frage, wie das so war, mal wieder in Sneak zu sein. Weil das muss ja auch noch kommentiert werden, oder?
Genau.
Ja.
Stefan, wie erzähl.
Ja, also die erste Veränderung war der Wochentag, es war nicht mittwochs, sondern dienstags, und ich muss sagen, die nächsten beiden Tage war ich verwirrt über die Wochentage. Es war wirklich so ganz schief so. Ja, gestern war Sneak, dann ist ja heute Donnerstag, bla. Nee, also weil meine Tochter dann, weiß ich nicht, donnerstags tanzen oder mittwochs Musikschule oder umgekehrt, ich weiß nicht, ja, eins von beiden, steht auch im Kalender drin. Aber ich wäre halt zum falschen Fasting gefahren. Weil ist ja der falsche Tag.
Okay. Also war aber war nicht unsere Frankfurt-Sneak auch immer dienstags? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, ich glaube, die war mittwochs.
Okay.
Ja, also bin ich auch nicht sicher.
Jedenfalls ging es mir
zwei Tage lang. Aber die 10-Sneak war auf jeden Fall immer mittwochs.
Die war immer mittwochs
später.
Ja, genau. Und die ging erst um 10:45 los und wir sind halt um 10:45 aus dem Kino rausgegangen. Und das fand ich richtig gut, dass wir dann Bob noch bis um, weiß ich nicht, Mitternacht oder so, geplaudert haben. Wir haben ja erst noch
ja, wir hatten ja zwei Hörer dabei, das muss ich auch noch erwähnen, genau.
Ja.
Also
jetzt fällt mir die Namen nicht ein, das ist ein bisschen unangenehm.
Luca und Karel. Der Karel,
genau,
waren dabei, genau, also waren wir insgesamt zu viert, das war ganz lustig. Eigentlich,
und die beide auch einen echt weiten Weg auf sich genommen haben.
Eine ist über eine Stunde Fahrrad gefahren.
Ja, krass. Ja.
Sehr krass.
Also, Chapeau an die beiden Herren. Und schön, dass ihr dabei wart. Das war nett, weil, wie gesagt, es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass die Leute, die uns hören, zwangsläufig überhaupt auch hier in unserer Nähe irgendwie geografisch sind. Man kann uns ja von überall hören und das tut man offensichtlich auch. Aber die beiden haben den Weg zu uns gefunden und das fanden wir toll. Gerne natürlich wären wir zu fünft oder noch mehr gewesen, aber es war jetzt gut, dass wir Begleitung hatten. Und für beide war es, glaube ich, das erste Mal Kino 10, also diese Art von Sneak, weil das ist ja auch jetzt nicht irgendein Sneak.
Nee, der Karel war schon mal dabei.
Karel war schon mal da, richtig, ja, aber es ist lang her. Genau.
Der hat gemeint, wir haben nicht voll so, wann waren wir eigentlich jetzt das letzte Mal in der Sneak? Und er so, ich war mit euch das letzte Mal in der Sneak. Oh, gut, das ist ein bisschen näher.
Stimmt, das hatte ich verdrängt, aber die hat sich ja auch verändert. Die ist ja auch nicht mehr so, wie sie mal war, aber irgendwie dann doch sich treu geblieben, möchte ich sagen.
Ja, es war schon noch so anarchisch wie früher.
Aber ja. Hallo.
Ja, also wir sind reingekommen, erstmal natürlich keine Karten mehr und kein Scheiß, sondern hier Handy scannen und rein. Das fand ich irgendwie sehr nett. Und wir dachten, oh, dann gehen wir vorher noch in dieser Bar da oben einen trinken, aber diese Bar da oben, das hat der Mensch am Eingang so, ja, die haben auf, aber nur, also als sie das übernommen haben, haben die jeden Tag aufgehabt. Dann hatten sie nicht mehr montags auf. Jetzt haben sie, glaube ich, nur noch Donnerstag bis Sonntag auf. Aber am Dienstag hätten sie auch aufhaben sollen letzte Woche, aber da hatten sie nicht auf. Geht mal da vorne auf den Plan gucken, da steht's, aber die halten sich auch nicht dran, was sie da hingeschrieben haben. Ist verpachtet. Keine Ahnung. Ah ja, okay.
Also da gab's nichts oder was?
Dann, genau, da gab's nichts, dann standen wir halt ein bisschen im Foyer rum und haben da geplaudert und sind dann reingegangen, gerade noch rechtzeitig. Es mussten sich nämlich noch zwei Herren Nahrung kaufen. Ich weiß nicht, ausnahmsweise. Und dann saßen wir im Kino und in dem Moment, wo wir saßen, stürzte schon ein junger Herr rein mit Mikrofon und schrie die Meute an und machte da dieses Geschichten vorher erzählen. Das, was der, wie ist er, Jens, glaube ich, früher bei uns quasi immer gemacht hat, macht jetzt neuer. Und der hat ziemlich viel Energie da reingebracht, fand ich.
Ja, und es hat halt nach wie vor ganz viele solcher Memes, möchte ich sie mal nennen, und Rituale, auch in dieser Anmoderation und Begrüßung, was dann hin und her gerufen wird und so weiter. Und dann wurde relativ schnell klar, dass es gut war, dass unsere Nahrungsbeschaffung nur so kurz gedauert hat und wir also noch unmittelbar vor dem Moderator rein sind, weil alle, die dann danach kamen, bekamen schon das volle Kino 10 Treatment ab. Weil das zu spät kommen ist da nicht gerne gesehen. Und so ging das dann halt auch weiter.
Der eigentlich ist das schon gerne gesehen, damit man halt reinpöbeln kann.
Genau, ja, oder so.
Aber der Moderator ist dann halt auch immer wieder rausgegangen und hat wieder von vorne angefangen, als die neu kam. Und jetzt seid ihr da, jetzt muss ich ja nochmal anfangen, rennt wieder raus, gleiche Energie, herzlich willkommen, Mörder, Kino 10, Mörder. Ihr seid jetzt nicht ernsthaft auch noch hier reingekommen, oder? Okay, wieder raus. Herzlich willkommen, Kino 10!
Ja, ich fand es jetzt schon irgendwann ein bisschen bemüht und angestrengt, aber okay, es ist eine Show. Ein Gag, und das ja, gehört okay. Da irgendwie dazu, ja, aber es zieht sich dann schon auch ein bisschen. Man hat das Gefühl, da ist irgendwie, da läuft, das war so mein Bauchgefühl, da läuft irgendwo ein Timer, wie lange die Werbung im Nachbarkino dauert.
Mhm,
und das muss halt zumoderiert werden, weil geht nicht anders. Die Projektion läuft synchron oder so, keine Ahnung. Ich weiß es, ich fantasiere nur, wie das zusammenhängen könnte. Und dann dauert es halt so lange, wie es dauert. Und wenn halt drüben irgendwie 78.900 Werbespots laufen, dann muss das halt gefüllt werden. Und dann wird es halt gefüllt, indem immer wieder das Publikum dazu gebracht wird, irgendwas zu brüllen. Und natürlich wird jede Störung durch Spätkomma als gerne genommene Unterbrechung, um wieder einen Aufhänger zu haben, um nochmal 30 Sekunden zu füllen, mitgenommen.
Aber inhaltlich hat er fast nichts gebracht. Also er hat einfach nur so ein bisschen geredet, Leute begrüßt, Quatsch gemacht, Memes bedient. Und dann am Schluss, und das fand ich eigentlich richtig gut, hat er darauf hingewiesen, hier, da drüben steht unser, weiß ich nicht, ich nenne jetzt mal Alex, und der bleibt den ganzen Film hier überstehen. Und wenn ihr der Meinung seid, hier rassistisch oder sexistische Kommentare reinzubrüllen, dann macht er das Licht an und dann geht er raus. Ihn begleiten.
Geil.
Ist das klar? Also das cool. War so, es war alles fröhlich, es war alles nett und plötzlich legt er den Schalter um und dann kommt so eine Ansage.
Cool.
Und ich fand's so gut, weil ja, das war genau gut. Das, was damals,
das
war
das Problem früher. Ja.
Als wir gesagt haben, so, oh nee, eigentlich haben wir darauf keinen Bock mehr, was dann gefehlt hat, dass irgendjemand mal durchgreift, mal sagt, nö, so nicht mehr. Das ist jetzt
stimmt,
blöd.
Sehr cool.
Und der ist die ganzen Filme überstehen geblieben und die Leute waren anständig. Es war
ja,
halt
gut,
so war, wie.
Ich meine, es vielleicht auch noch eskaliert danach, gell? Nachdem wir
das
dann.
Genau, war auch mein Gedanke.
Ja, hatten wir vielleicht danach besprochen.
Ja. Hat das so überhand genommen, dass sie sowas machen mussten, gell?
Ja, genau. Und das ist, also, da würde ich jetzt gerne irgendwie mal so von irgendjemandem, der immer da war, sozusagen die Executive Summary hören. Wie ist es dazu gekommen, dass es heutzutage diese Ansage gibt? Ich stelle mir jetzt vor, dass es diese Ansage jedes Mal gibt. Und dass es irgendwann mal einen Punkt gab,
stimmt,
wo damit begonnen werden musste.
Ja.
Und der war, nachdem wir da nicht mehr hingegangen sind. Aber ich habe so ein ungutes Bauchgefühl, dass das noch viel schlimmer geworden ist, bevor sie
das
gemacht haben.
Ja, die Fürchtung habe ich
auch. Aber es ist natürlich nur Vermutung. Das kann man nicht, also wir waren nicht dabei.
Wir saßen drin, das haben wir auch später besprochen. Und da waren so ein paar Rollen, die aufgetaucht sind. Irgendwie eine schwarze Frau, wo wir schon gedacht haben, so, oh Gott, das wäre früher, die wäre schlimmstes beschimpft worden.
Hm. Nicht nur, dass sie schwarz war, sie war auch unfassbar übergewichtig.
Stimmt, oh
und,
ja, stimmt, genau.
Das wäre damals zu den üblen Zeiten, wo da wirklich Kommentare geflogen sind, wo wir dann auch keine Lust mehr drauf hatten. Also, wenn die ins Bild gelaufen wäre, da hätte ich nicht dabei sein wollen. Hm. Und heutzutage wie Stefan gesagt hat, die haben sich benommen. Da ist halt einfach an der Stelle nichts kommentiert worden. Das heißt aber nicht, dass es in diesem Kino ruhig war. Also der Film ist kommentiert worden, die Hunde sind kommentiert worden, es sind ja Szenen kommentiert worden, es gibt Memes, Leute haben Zeug reingebrüllt und so weiter. Also da ist immer noch, da ist immer noch Krawall und
Vorspann war total unsinnig. Es gibt so ein Kinopolis-Vorspann, wo du von der Seite so, ja, Filmbänder laufen siehst und dann kippt das so hoch und dann ist es das Kinopolis-Schriftzug. Und wenn das passiert, eben an einer Stelle ist ein Ausschnitt aus Harry Potter, den man sieht. Und das Ding fängt an und vorne brüllt einer, wo ist Harry? Und sobald die Szene auftaucht, brüllt das ganze Kino, da ist Harry!
Ja, das ist lustig.
Der kam halt 10-mal oder so.
Das war absurd. Nicht. Ich habe das Gefühl, das reicht nicht. Der kam wirklich so oft, dass ich irgendwann dachte, so, es reicht, der Gag ist tot, hört auf.
Ja, er war tot und irgendwann wurde es plötzlich wieder lustig. Also die letzten 3 Male habe ich wieder schallend lachen müssen.
Das war sehr, sehr gut. Was ich wiederum sehr lustig daran fand, ist, dieser, wie soll man das nennen? Das ist kein Trailer, es ist so eine Art Logo-Einblendung vom Kinopolis. Und der Scherz ist dann irgendwann, das haben sie ja damals auch schon gemacht, irgendwie teilweise Sachen auf dem Kopf spielen oder so. Mhm. Und der Typ, der hinten immer, wo ist Harry Potter, fragt, der hat immer sofort an der ersten Millisekunde erkannt, ob das Ding richtig rum oder falsch rum ist. Und wenn es auf dem Kopf stand, hat er nicht gerufen, wo ist Harry Potter, sondern hat er gerufen, wo ist Potter Harry. Und dann hat das Publikum auch andersrum geantwortet. Weil es ja auf dem Kopf stand, musste ja auch der Text dann auf den Kopf gedreht werden. Das fand ich wiederum sehr lustig.
Und dann gab es so eine Welle am Schluss, die dann auch in die andere Richtung gegangen ist und so, ja.
Genau, die Laola-Welle durchs Publikum war andersrum. Also die Memes sind alle noch da. Auch der Real Steel? Nee, wie heißt dieser Film mit
Real Steel.
Mit Hugh Jackman, dieser Roboter-Prügelfilm. Diesen Trailer haben sie ja damals, als wir noch da waren, vor vielen, vielen Jahren schon, war der Film ja schon alt und der Trailer auch schon alt und wurde immer und immer wieder gezeigt. Auch diesen Trailer haben wir diesmal wieder 2-mal gesehen, glaube ich.
Ich war so davon überzeugt, dass wir den Film gesehen haben, aber ich glaube, wir haben einfach nur 100-mal diesen Trailer gesehen.
Genau, ist glaube ich auch.
Haben sie auch den Mami Weiss Trailer gebracht?
Nee, leider nicht.
Oh, den hätte ich so gern gesehen.
Ja, den habe ich noch gewartet. Super gewesen. Also ansonsten im Grunde kannst du sagen, ist da alles wie früher.
Ob ja, nur besser. Noch, es klingt eigentlich viel besser als früher.
Ja, ich noch.
Ja, wie früher davor
bin, weiß ich nicht.
Ja, du hast nach dem Kino schon gesagt, so, ach, ich weiß nicht, ob ich das nochmal brauche. Also ich fand's richtig schön. Mir hat so richtig Spaß gemacht. Ich habe mich wieder jung gefühlt.
Nee, so fürs Nostalgiegefühl. Fand ich es auch toll. Für dieses eine Mal fand ich's toll. So, aber
alle 100 Folgen kann man das mal machen.
So ungefähr. Man merkt halt wirklich nach wie vor, dass du dich schwer tust, den Film vollständig mitzukriegen. Und selbst bei so einem Film jetzt, den sie vergleichsweise ganz gelassen haben, sag ich mal. Also man konnte ihm über weite Strecken folgen. Es gab immer so ein paar Dialoge, speziell mit der Psychologin. Dann haben die mal so leise vor sich hingeflüstert und irgendjemand hatte gerade was Lustiges gerufen und dann mussten noch 20 Leute irgendwas Lustiges antworten und dann war halt insgesamt so 15 bis 20 Sekunden von dem Film halt totgebrüllt und du hast halt wirklich nicht verstanden, was sie da gerade geredet haben. Es war dann am Ende wahrscheinlich nicht so wahnsinnig wichtig, aber es kommen dann so die Erinnerungen zurück, was passiert, wenn ein Film kommt, den du persönlich dann doch sehen wollen würdest, weil du ihn irgendwie interessant oder gut findest, der aber bei der Masse nicht ankommt. Und dann sitzt du da halt und kriegst den Film, den du eigentlich bezahlt hast und gucken willst, halt dann doch nicht mit, weil die Leute um dich rum ihn nicht sehen wollen. Und dann siehst du ihn halt auch nicht wegen Massenbewegung. Und das Gefühl, da kam so die Erinnerung hoch, wo ich dachte, okay, für den Film, den wir hier jetzt gerade in diesem Augenblick gucken, funktioniert so einigermaßen. Aber ich erinnere mich daran, wie es mich manchmal auch saumäßig geärgert hat, wenn ich es hätte gerne verstehen wollen in dem Augenblick und ich wurde aber nicht gelassen. Und von daher war dann so ein bisschen am Ende das Fazit so, es war nice jetzt für die 800, absolut, da habe ich auch kein Problem mit. Aber ich glaube so jede Woche, da bin ich glaube ich raus.
Vielleicht gehe ich morgen Abend, mal gucken.
Go for it.
ich fand es schon schön, aber allein die Sneak ist halt auch irgendwie lame.
Ja,
Ja, dann geht der Christoph mit, der hat.
Ja, vielleicht gehe ich
der also muss ja noch mal.
Die Woche nicht, aber.
Ja, lass uns das mal verabreden, dann doch, können wir mal in Ruhe.
Lass uns das mal machen, ja, ich hätte schon Bock drauf.
So, ist jetzt echt weiß nicht. Einmal im Monat, gut, alle zwei Monate, so. Nicht jede Woche Pflichttermin, aber dass man das schon immer wieder mal macht.
Gestern wieder festgestellt habe, dass mein Elektroauto im Winter echt. Ah, die Reichweite, das ist schon ein Thema.
Du kannst aber kein Problem das laden.
Kannst du, ich habe auch geladen.
Ah, gibt's Strom. Okay.
Kommst du zu einem vorgewärmten und vollgeladenen Auto zurück, wenn du möchtest, das ist kein Problem.
Aber es ist auch krass kalt momentan, oder? Also,
letzte Nacht 0 Grad. Grad, ne?
Oder ja. Minus 1 Grad. Es war gefroren heute Morgen. Irre.
Ja, der Winter ist wieder da.
Ja, musst langsam Winterreifen aufziehen.
Wir haben zum Glück bei beiden Autos mittlerweile Ganzjahresreifen. Ich hatte keine Lust mehr auf diesen Hin- und Herwechsel.
Bei keinem der drei Autos.
Herrlich. Schön, ne? Felgenbaum im Keller.
Drei.
Unfassbar riesigen Rädern, die schwer sind wie Sau.
Oh Mann. Nee. Oh Gott. Der Platz, wo früher die Reifen lagen, steht jetzt mein 3D-Drucker. Ich finde es viel besser. Gut, kann ich keine Reifen mitdrucken, aber vielleicht kleine für Modelle.
Aber vielleicht Felgen. oder Felgenbäume. Auch eine gute Idee.
Nein. Ob die das aushalten. Was mich in der Sneak viel mehr irritiert, es klingt jetzt so falsch. Der Film war halt übersetzt auf Deutsch. Und wir haben früher die Sneak immer auf Deutsch geguckt und so. Mhm. Ist überhaupt gar kein Problem. Macht man jahrelang, weil Jahrzehnte Sneak fast. Aber ich habe mich jetzt schon ganz schön krass an dieses OV gewöhnt.
Schnell um, gell?
Die Lippen bewegen sich synchron zu dem, was der redet. Die erste Viertelstunde, 20 Minuten hat mich im Film irritiert und zwischendrin gab es noch mal ein paar Situationen, wo ich dachte so, oh, das klingt irgendwie False Friend übersetzt, da ist da, aber.
Ja, auch die Betonung, gell? Wie die sprechen in der deutschen Übersetzung, das ist irgendwie, fühlt sich mittlerweile komisch an, ja, erstaunlich.
Und also das war so das, wo ich dachte, ach, das gleiche in OV, oh ja, das wäre cool, aber mein Gott, also. Schlimm war es überhaupt nicht. So, ist mir nur so aufgefallen. So, hast dich jetzt doch ganz schön dran gewöhnt. Weil ich weiß, früher, also sehr viel früher, als ich noch in der Schule war und irgendjemand zu mir gesagt hat, hier guck doch englische Filme. Da verstehe ich ja nichts von. Und ja, mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders.
Ich fand lustig, es gibt diese eine Szene, da singt er einen Edith Piaf-Song. Und da wird es natürlich nicht synchronisiert, weil man hört halt Gesang. Ich weiß auch gar nicht, war das die Original-Edith Piaf-Stimme und einfach nur Lippenbewegung dazu? Oder
keine Ahnung.
Sollte das so sein, dass er wirklich gesungen hat, dadurch, dass wir seine Originalstimme nicht kennen in diesem Film?
Man konnte nicht sagen, so ja.
Kann man das nicht so richtig beurteilen.
Soll das jetzt eher singt das oder?
Aber auf der anderen Seite, lippensynchron war es überhaupt nicht. Insofern, wenn, dann wurde es im Studio nochmal nachsynchronisiert und es sollte so sein, dass er das singt. Oder sie haben da eine wirkliche Sängerin das nochmal singen lassen. Oder es war die Originalstimme von Edith Piaf. Ich bin da nicht dicht genug dran.
Das ist jedenfalls nicht während der Aufnahme auch der Ton aufgenommen worden. Oder vielleicht, und irgendjemand hat einen Fehler gemacht.
Genau, und das ist erstaunlich, wenn dir das auffällt, während du die ganze Zeit einen gedubbten Film guckst, wo ja die Lippen eh nicht synchron sind, aber sie sind halt, wie das in deutscher Synchro ja oft dann doch im Vergleich zu vielleicht polnischer Synchro, doch sehr perfekt eigentlich gemacht wird. Ist natürlich nie so, wie die Person spricht wirklich, aber es ist ja doch im deutschen Synchronwesen meistens zumindest, dass so diese die Person macht nur ein Geräusch, wenn sich der Mund auch irgendwie bewegt und bewegt sich vielleicht sogar einigermaßen passend. Das kriegen sie ja schon ziemlich gut hin. Und so war das hier eigentlich auch. Und man hatte das dann schon so, man war an dem Punkt, wo man das kauft und nicht mehr drüber nachdenkt zu dem Zeitpunkt im Film. Und dann geht er auf die Bühne und singt und dann stimmt überhaupt nichts mehr. Das war grotesk falsch.
Da kommt auch ein bisschen Krawalle.
Ja. Obwohl diese Szene an sich emotional total stark war, aber das war mit den Lippen, war das eine Katastrophe, diese Szene. Weil der Schauspieler offensichtlich nicht in der Lage ist, bei allem anderen, was er total toll kann, zu einem Edith Piaf-Song, zu französischen Texten den Mund passend bewegen, kann er nicht. Das kann er einfach nicht. Das war ein bisschen schade. Vielleicht kann er einfach kein Französisch.
Ja, schade.
Aber muss er ja auch nicht. Er muss ja nicht verstehen, was er da singt. Er muss ja nur zuhören und sich vorstellen, wie man den Mund formen muss, um sich diese Wörter rauszuholen.
Aber fremdsprachliche Wörter nachbauen, wenn man so gar nichts, also ist noch schwerer als.
Das haben wir als Kinder mit allen englischen Liedern auch gemacht.
Ja, Agatha Power.
Machen meine Kinder jetzt auch und es nervt.
Ja, zuzuhören nervt, aber wenn du jetzt den Ton wegdrehen würdest von deinen Kindern. Nein, aber wenn du jetzt
deinen Kindern... Wenn du den Ton von Kindern wegdrehst.
Wenn du jetzt deine Kinder filmst und legst, drehst den Ton von dem Video weg und legst dasselbe Lied, was sie gehört haben, das mitgegrölt haben.
Meine Kinder erfinden ja englische Lieder.
Ach so. Nein, ich meine, du spielst deinen Kindern jetzt Agathe Bauer vor, laut, lässt sie mitgrölen, filmst das, drehst den Ton von dem Video weg und legst wieder...
Dann könnte es passen, ja, das stimmt.
Drunter, so, genau. Und dann müssten doch die Lippenbewegungen, auch wenn sie das Falsche gesagt haben, sie haben es vielleicht im Takt und haben die Plosivlaute, wo die Lippen zusammenschlagen und so, waren vielleicht an derselben Stelle. Das müsste doch einigermaßen okayisch aussehen. Auch wenn sie nicht wirklich diese Sprache gesprochen haben. Und genau das, mehr verlange ich ja nicht von dem. Und genau das ist ja das, was da gemacht wurde. Da wurde ein Ton drüber gelegt. Vielleicht bei Französisch,
aber schwieriger als bei Englisch.
Ja gut, aber dafür wird der mit Geld zugeschüttet und gewinnt hier Venedig Filmfestival und so. Also
ja, peinlich, hast recht.
Ja. Probieren wir aus. Wir lassen deine Kinder Agathe Bauer singen und dann gucken wir mal, was da abgeht.
Ich glaube nicht, dass Stefan Kinder das Lied schon mal gehört haben.
Der Stefan muss Edith Piafs Lieder singen.
Ja, genau.
Ja. Ich versuche, wie wir das auf dem Klavier dann hinkriegen, wenn wir uns in 6 Wochen wieder treffen und jeder was vorspielen muss.
Ich habe heute schon angefangen.
Ich habe heute auch geübt.
Aber das Problem ist, mit diesem Klavier, was wir im Keller haben, also vielleicht müssen wir kurz sagen, wir waren gestern beim Bob und der Bob hat ja ein Klavier und wir haben abgesprochen, dass wenn wir das nächste Mal dort sind, was schon relativ bald sein wird, ich glaube so in einem Monat etwa, dass wir da jeder etwas vorbereitet haben auf dem Klavier, weil wir haben ja alle Klaviere zu Hause und können halt überhaupt nicht Klavier spielen. Und ich habe so vollmundig gesagt... zum großen Vorspiel. Ich habe vollmundig gesagt, ja, wir haben ja noch ein Klavier im Keller stehen, da kann ich ja üben. Heute war ich bei dem Klavier unten. Und da hängen halt so viele Tasten. Also das ist wirklich schwer, darauf zu spielen. So, man kriegt mal so eine Oktave hier und eine Oktave hier, wo die Tasten durchgehend funktionieren. Aber du darfst halt dann nicht aus der Oktave rauskommen, weil dann sofort eine Taste hängt. Also
Scheiße.
Ich hab dann zum Teil Töne gesungen. Also auf die Taste gedrückt kam nichts, weil hing halt. Und hab dann den Ton gesungen.
Ein Giss gesungen und dann ging's weiter.
Ja, genau.
Weil man das ja auch so einfach kann.
Giss. Der erste Ton, der dir einfällt, ist Giss. Was ist das denn für ein Leben? Das ist ja traurig.
Der Witz wird besser, wenn man es absurder macht, weißt du? Das war der Gedanke dahinter, dass ich ein Giss gewählt habe.
Aber Giss ist also ist schon.
Ja, immerhin ist eine Note, die es gibt. Also ist ja schon mal was.
Ja, wann kommt heißt, die denn weiß dran? Ich schon.
Ist besser als wenn er Fess gesagt hätte oder sowas.
Ist lustig, ist die Noten, dass es ein Giss gibt, da muss ich mich immer anstrengen, mir das zu vergegenwärtigen, weil alle YouTube-Videos, mit denen ich Klavier spielen lerne, sind alle Englisch.
Ja, sag halt, ich hab.
Ja, eben, aber genau. Da muss ich dann immer erstmal, wenn mir einer
da macht mich nur irre, dass die B sagen zu dem, was wir haben.
Ah, das
wir
ist
haben,
perfekt, sozusagen. Dass die B sagen.
Ja, aber das ist halt richtig, ist die, leider.
Ja, natürlich ist es richtig, aber wir haben es halt nicht so gelernt. Also
Ja, ich find's auch schlimm.
Und Giss ist halt ein, ja, vor allem, weil es halt B bei uns auch gibt. Also G-Sharp ist halt, da lernen wir halt ein neues Wort einfach. Aber wenn ein neues Wort bei uns schon belegt ist, ist halt ein Problem.
Ja.
Ja, das, da bin ich, das Gute ist, dass ihr habt es so gelernt mit dem H, ich nicht. Also wahrscheinlich hat irgendein Musiklehrer versucht, mir das zu erklären. Ich habe halt überhaupt nicht zugehört oder nicht verstanden, was der von mir will und habe alles wieder vergessen. Und jetzt, wo ich es nochmal lerne, so, ja, da geht es dann ABC und so weiter. Und dann in irgendeinem YouTube-Video, wo du dann plötzlich mal so einen deutschen Typen hast und der erzählt dir dann irgendwas und plötzlich redet er das von einem Haaren. Ich bin so, ach, oh Gott, ah ja, komm, geh weg, wieder ein englisches. In dem nächsten Video mit demselben Lied suchen und einen englischen Menschen. Und dann, besser, hier ist Ordnung. Hier ist Ordnung im Notenblatt. Und kann ich mir das jetzt aussuchen, dass ich mir das mit dem H gar nicht erst antun will.
Ja.
Nein. Ja, gedenkst du jetzt dieses Klavier in irgendeiner Form zu retten? Also holst du jetzt da einen Klaviermechaniker und lässt es zusammenflicken? Ach, oder?
Nee. ich hoffe, dass es ausreicht, dass ich mein Klavierstück darauf üben kann, dass ich dann bei euch vorführen kann.
Okay, wir sind gespannt.
Ja,
bin auch gespannt. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Mission. Vor allem, weil ich zwischendurch noch von 4 Wochen Zeit, die wir haben, eine verreist bin, wo ich kein Klavier dabei habe. So
ja, du hast ja schon gut vorgelegt und es hier für Elise zum Besten gegeben gestern.
Ja, ich habe mich ein paar Mal verhaspelt und bin nicht wahnsinnig weit gekommen, aber okay.
Ich gebe zu, nicht wahnsinnig schnell, aber das macht ja nichts. Also
nee, das habe ich auch nie behauptet.
Darf ich eigentlich auch für Elise spielen oder nicht?
Ja, klar, das
spielen, was du möchtest. Das ist,
ich habe natürlich dann heute den Contest-Anteil.
Ich habe heute für Lisi auch geübt, kurz.
Nee, ich habe was Älteres gespielt.
Ja, dass du so neuzeitlichen Kram aus dem 17. Jahrhundert nicht spielen würdest, das ist klar. Irgend so ein Bach oder noch älter. Erstmal auf Orgel umstellen. So, und dann.
Ja. Die lustige Toccata habe ich natürlich auch rausgesucht und habe Videos quer gewälzt, mit welchem ich jetzt da anfangen kann, aber noch kein richtig gutes gefunden, mit dem ich das lernen kann.
Ich denke, ich werde Händel spielen, weil Händel hat ja mit mir Geburtstag, das ist ja, dann muss das sein.
Sven Riebel hat auch mit dir Geburtstag, du könntest vielleicht was von dem spielen.
Wenn Sven Riebel irgendwas hat, irgendein Klavierstück hat, dann werde ich spielen.
Von Sven Riebel könntest du irgendwas mit Fernand Branca spielen, wenn du das mal hier bist.
Aber auch nichts mehr.
Ja.
Ah, so, haben wir mal noch ein Thema? Ich glaube, wir haben noch einen Haufen Themen.
Wir haben Ahsoka alle geschaut. Manche haben es sogar fertig geschaut. Ja. Ich habe mich gestern dann doch für Football entschieden. Das war wirklich spannend, waren gute Spiele. Ich habe eine Folge noch geschafft, das heißt, ich habe jetzt 5. Aber ich werde den Rest die Woche noch schauen. Trotzdem könnt ihr kurz drüber reden, während ich aufs Klo gehe.
Aha. Okay, lässt er uns einfach eiskalt allein.
So und die Wäsche aus dem Trockner hole. Der schreit nämlich schon die ganze Zeit hier die Aufnahme voll.
Boah, das ist ja viel. Schreit die Aufnahme voll, okay. Wir haben ihn nicht gehört. Ja, Ahsoka. Snips als Serie.
Snips? Was soll denn Snips heißen?
Snips ist ihr Spitzname. So hat Anakin sie immer genannt.
Okay. Stimmt doch. Einmal sagt er das. Ja, doch. Sagt mir irgendwas. Sollen wir gleich in dieses Thema reingehen oder erzählen wir erstmal ein bisschen was Grundsätzliches dazu? Oder
ich was grundsätzlich? Kann ja mal versuchen, so ein bisschen grundsätzlich zu der Figur und zu dem Zeitrahmen, wo wir jetzt hier sind.
Ja, also genau, da habe ich Fragen.
Okay. Genau, also Ahsoka, die Padawan von Anakin Skywalker, bekannt aus den Serien Star Wars Rebels und Star Wars Clone Wars.
Und Mandalorian.
Und im Mandalorian ist sie kürzlich zum ersten Mal als in Live-Action Star Wars aufgetreten, genau. Und dort wurden auch die Grundlagen, und das ordnet natürlich die Zeitlinie auch schon ein, wurden auch die Grundlagen gelegt dafür, was hier passiert, denn in Mandalorian Staffel, jetzt müsste ich lügen, 1 glaube ich, 2, weiß ich nicht genau, sieht man sie kurz, sie hat da so eine Episode, wo sie mit dem Mandalorianer, der will das Baby bei ihr abliefern, insofern ja, Staffel 1.
Hä? Staffel 3, wo sie vorkommt?
Staffel 3?
In Mandalorian, wo sie, ist da nicht so eine Belagerung von so einer Stadt, wo sie da...
Ist das nicht Staffel 1 noch?
Ich hätte gesagt, das ist die 3, aber... Vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung.
Wir müssten jetzt raussuchen. Ist auch ehrlich gesagt ein bisschen irrelevant für das, was ich jetzt versuche zu sagen. Also ja, es gibt diese Belagerung dieser Stadt. Sie kommt, er kommt da mit dem Baby da an, weil er ja das Baby abgeben will. Er will es ja zu ihresgleichen bringen und sucht halt einen Jedi, will es zu ihr bringen. Und dann ist wie immer im Mandalorianer, es ist so ein Monster of the Week. Und in dem Fall ist es halt diese Belagerung dieser Stadt. Und da drin ist halt die böse Morgan Elsbeth. Die da.
Ach,
Stadt.
Nee. Das ist die hier die Hexe spielt.
Ja, genau.
Ah, das habe ich gar nicht zusammengekriegt.
Und am Ende dieser Folge, wenn dann Morgan Elsbeth dort so mehr oder weniger besiegt wird, aber sie wird ja nicht umgebracht, nehmen sie ihr diesen Beskar-Speer-Spieß weg, den dann der Mandalorianer bekommt. Und was Ahsoka versucht in diesem Kampf und in dieser Unterhaltung aus ihr rauszupressen, ist: Wo ist Thrawn? Wo ist Grand Admiral Thrawn? Auf den hat sie es abgesehen und sie vermutet halt, dass Elsbeth weiß, wo der ist. Und dass da irgendwie, dass sie dem nachjagt, also dass der noch nicht tot ist, was alle glauben, dass er tot ist. Das heißt, da wurde die Grundlage gelegt für ihre Mission. Und sie ist ja nun auch, sie ist so ein Zwischending zwischen Jedi und sie ist definitiv Light Side of the Force, nicht Dark Side. Aber sie ist auch kein Jedi mehr, weil sie hat dem Orden den Rücken gekehrt. Und das ist ja jetzt in dieser Zeit in der Galaxie, wo der Jedi-Orden im Grunde nicht existiert. Luke Skywalker ist irgendwo sonst wo, keine Ahnung, verschollen.
Taucht doch auch beim Mandalorianer auf.
Ja, aber tritt ja in sonst nicht in Erscheinung. Und der Jedi-Orden als solcher ist ja zerschlagen und verloren. Aber die Sith sind es ja auch auf eine Art. Und diese Rest-Jedis davon, oder diese Force-User, die nicht so richtig sich einer Seite zugehören, das ist ja hier dann eins der Hauptthemen in dieser Serie. Sie schon noch für das Gute steht, aber eben den Jedi-Orden trotzdem dem Rücken gekehrt hat. Und dann andere Charaktere, wie dieser Balin oder wer er heißt, der auch irgendwie, ja, da so eine sehr interessante
Position. Der andere ehemalige Jedi,
war das genau, der andere ehemalige Jedi, der irgendwie dann doch ein rotes Lichtschwert hat und irgendwie auch so ein bisschen böse ist.
Der ist doch klar auf der Seite von dem Admiral und so, oder?
Das nicht? Es wird, glaube ich, interessant für Staffel 2, würde ich vermuten. Wobei es natürlich schwierig ist.
Ja, das stimmt. Am Ende sah es so aus. Ja, du hast schon recht.
Nee, aber die ganze Zeit über.
Für mich wirkt das so, als sei das schon so ein alter Feind von ihr. Als kennt sie ihn schon von früher. Und die haben
sich
schon mal die auf die Fresse gehauen.
Ich fand ihn schon sympathisch und so. Was vielleicht auch daran lag, dass ich ihn aus Vikings kenne. Wo er auch so ein bisschen shady Figur ist, wo man nicht so ganz weiß, ob er ein guter oder ein böser ist. Also jedenfalls in dieser Staffel fand ich es schon sehr eindeutig, dass er auf ein gefallener Engel war, gell? Ein gefallener Jedi war. Also.
Jein. Also zum einen, es wird schwierig für Staffel 2, weil der Schauspieler Ray Stevenson ist nach Abdrehen dieser Staffel gestorben. Ziemlich
echt?
Unerwartet und zu früh. Mitte, Ende 50, glaube ich, erst. Das ist auch gleich die erste Szene. Steht am Ende der ersten Folge, steht im Abspann irgendwie in Loving Memory of Ray Stevenson oder For Ray oder sowas in der Geschichte.
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Ich wusste gar nicht, wo das herkommt, aber krass.
Ja, genau. Insofern, es wird schwer, weil die Figur, der hat ja jetzt sehr viel unfinished business, ja. Ich will jetzt nicht spoilern, weil Leute vielleicht das noch gucken wollen. Auch der Stefan hat es ja, glaube ich, noch nicht ganz zu Ende gesehen. Aber es gibt zum Beispiel relativ früh schon eine Szene, wo Morgan Elsbeth, glaube ich, darauf hindeutet, so nach dem Motto, ja, dann wenn die sich einmischt, dann müssen wir sie halt umbringen. Und da äußert er Bedauern, dass es dazu kommen müsste vielleicht. Also er sagt dann irgendwie sowas, it would be very unfortunate if we had to kill her oder sowas in der Art. Und also du merkst, er hat irgendwie auch Sympathien und auch in dem Duell, was die beiden miteinander haben, ist von gegenseitigem Respekt auch irgendwie gedingst. Und ich glaube, wenn es nach ihm geht, würde er sie gerne nicht, würde er gerne nicht gegen sie stehen müssen. Er ist irgendwie, klar, seine Ziele, wenn sie sich da einmischt, dann wird das vielleicht tun müssen. Aber der hadert damit irgendwie. Und da ist sehr viel noch offen zum Thema, was passiert in der zweiten Staffel und was ist sein Ziel.
Der ist auch halt rechtschaffend böse.
Vielleicht. Genau.
Aber genau, jetzt mal die Sache mit diesen Lichtschwertfarben. Das habe ich doch schon richtig verstanden, dass die Lichtschwertfarbe im Endeffekt aussagt, ob du zum Bösen oder zum Guten gehörst. Gell? Also grob vereinfacht, die Jedis haben grün und die Sith haben rot, oder?
Grün oder blau, Sith haben rot und ja, so ganz eindeutig ist das nicht.
Was hat das mit dem Blau? Wer hat blau? Oder ist es egal? Je nachdem, was gut aussieht, oder?
Im Wesentlichen egal. Also Mace Windu hat lila, einfach weil Samuel L. Jackson das so wollte. Einfach so. Hat er
die wechselt doch auch die Farbe, oder?
George Lucas bequatscht, weil er das so wollte.
Sie hat doch am Anfang ein grünes und dann die weißen, die zwei.
Ja, und genau. Die weißen sollen aussagen, dass sie neutral ist im Endeffekt, oder?
Ja, das ist halt ein Märchen.
Ist sie ja nicht.
Da wird immer ganz viel symbolisiert. Und klar, sie hat die weißen. Diese Symbolik, die in Star Wars immer sehr dick aufgetragen wird, ist ja nicht nur in diesen Lichtschwertern drin, sondern ganz viel auch. Also sie hadert mit ihrer Rolle als nicht mehr Jedi und solange sie hadert, trägt sie einen grauen Umhang wie Gandalf der Graue. Und in dem Augenblick, wo sie mit sich im Reinen ist, nämlich nach ihrer Nahtoderfahrung, siehst du sie dann in der Serie auch zum ersten Mal lächeln und dann kommt sie mit sich im Reinen und danach ist ihr Umhang weiß, wie Gandalf der Weiße. Also der Symbolik ist halt in Star Wars immer ganz dick aufgetragen und dass das Lichtschwert rot wird, wenn du es beim Schmieden den Kyberkristall quälst und er blutet und dann wird es rot und deshalb mit der Hass.
Das heißt, das Lichtschwert würde rot bleiben, selbst wenn sie entscheidet, dass sie die Macht jetzt nur noch positiv nutzt und eigentlich.
Sie würde sich sofort ein neues machen wegen der Symbolik.
Ah, okay. Also das heißt, dass die Farbe des Lichtschwerts kommt aus dem Lichtschwert heraus und nicht da. Also wenn jetzt jemand praktisch ein Lichtschwert von einem anderen nehmen würde.
Ja, würde sie die Farbe behalten. Ja.
Würde sie die Farbe behalten. Ah, okay, das wusste ich nicht. Und dann daran anschließend, warum ist dann das Schwert von der Hexe grün? Das ist doch totaler Quatsch dann.
Weil sie eine Datomir-Hexe ist und die Hexen von Datomir haben auch Machtfähigkeiten.
Jetzt sind wir gleich bei der nächsten Frage, die ich stellen wollte, weil sie der Admiral ja sagt for the Empire und sie sagt for Datomir. Habe ich nicht verstanden, was das bedeuten soll. Erklär mir doch mal, was Datomir ist.
Datomir ist der Heimatplanet der Hexen von Datomir. Wovon sie offensichtlich nicht, also sie ist, glaube ich, keine vollwertige, aber sie scheint von denen abzustammen. Aber die anderen drei, die du gegen Ende der Serie noch siehst, sind auf jeden Fall.
Ja, die haben die dann ja adoptiert, gell?
Mütter, ehrwürdige Mütter von Datomir, also das ist so die Vollausprägung der Hexe. Da gibt es in den Serien, in den animierten Serien ganze Plotfäden über zig Folgen hinweg. Und berühmte Vertreter von Datomir, die du kennst, vielleicht aus der männlichen Riege eher, wäre zum Beispiel Darth Maul. Der kommt von Datomir. Genau, und Mutter Talsin war die Anführerin und die haben durchaus gespaltenes Verhältnis zum Empire. Deshalb, dass sie dem Empire so nahe steht, ist eigentlich eher ungewöhnlich, weil die in den vergangenen Geschichten auch vom Empire und von den Vorläufern sehr übel mitgespielt bekommen haben. Und teilweise komplett zerstört worden sind und dann irgendwie auch nur noch so Restfragmente in der Galaxie rumgetrieben sind von denen.
Ja gut,
aber
drückt sie ja auch daraus, dass sie nicht loyal ist dem Empire gegenüber, gell? Sehr, durch diese Antwort.
Ja genau, aber dass zum Beispiel die anderen Hexen so mit Thrawn zusammenarbeiten, ist eigentlich so ein bisschen, also da fragt man sich auch, wie lange das noch hält. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern. Okay. Für Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, müssen wir da jetzt, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Aber noch, um da auf das Grüne einzugehen, wenn die Hexen ihre Hexenmagie einsetzen, dann war das in den animierten Serien immer mit grünen Lichteffekten verbunden.
Weil es einfach giftig aussehen soll.
Weil es giftig aussehen soll, wahrscheinlich, weil eben Hexenforce grün ist in Star Wars, so ist es halt. Und aber dann okay. In der Regel so grüne Flammen oder so grüne Nebel, das siehst du auch, wenn die Karte zum Beispiel das erste Mal aktiviert an diesem Punkt, wo sie die Karte lesen und ihre Hand da so drüber hält, dann kommen von unten so grüne Flammen und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt ist ja noch nicht ganz klar, ist sie wirklich eine Hexe oder, also das vermutet man zu dem Zeitpunkt, wenn man sozusagen das Background-Wissen da mitbringt, dann denkt man sich, irgendwie wirkt die so, als ob sie so eine ist. Und das haben, glaube ich, die Fans dann auch gefeiert, als sie die Hand da drüber gehalten hatten. Von unten kommen diese grünen Flammen, dann war eigentlich allen klar, was die Phase ist. Und ja, das zeigt sich dann später, wenn die dann dann noch
ihre Roots unglücklich finden. Das ist unglücklich, dass sie dann nicht einfach noch eine Farbe übrig hatten und dass sie dann eine Farbdopplung machen mussten.
Ja, normalerweise haben die ja keine Lichtschwerter, normalerweise haben die ja eher weiß ich nicht, irgendwas, ja, ihre grüne Magiefarbe. So. Ja, aber okay. um nochmal die Einordnung, also um die Geschichte, also Ahsoka hier in dieser Serie jetzt kommt sie zusammen wieder mit sozusagen der alten Gang aus der Rebels-Serie. Also die Besatzung der Ghost sehen wir hier, was aus denen geworden ist. Ezra Bridger und Thrawn sind am Ende von Rebels in eine andere Galaxie entschwunden und werden für dahin als tot angenommen. Und jetzt verrät man nicht zu viel, wenn man den Trailer gesehen hat, dann sieht man das Gesicht von Thrawn schon. Also der kann irgendwie nicht tot sein. Irgendwie ist er wohl in dieser anderen Galaxie angekommen und lebt noch. Und jetzt ist eben...
Krass, ey, ich bin bei Folge 5 und ich wusste das nicht.
Entschuldigung.
Ja, nee, das ist ein Trailer.
Wenn du den Trailer gesehen hättest, wäre so, zu sehen.
Aber du kanntest auch Thrawn nicht, oder? Du hast
ich hätte ihn in der gesehen, oder? Ach, wer ist denn Thrawn?
Er ist blau.
Eben. Der ist schon sehr cool, muss ich sagen. Also,
der ist sehr Nazi.
Cooler, ne? Darsteller.
Also diese Hosen.
Ja, total Nazi. Ja, also der Darsteller hat einfach eine krasse Präsenz auch. Also, ja. Wie der spricht immer so. Es ist immer beängstigend, der Typ.
Ja, das ist der jüngere Bruder von Mads Mikkelsen, Lars Mikkelsen, der den spielt.
Echt? Wow.
Ja.
Hätte ich nie gedacht, sie sehen sich überhaupt nicht ähnlich, finde ich.
Ja, ist auch schwer zu erkennen, so blau ist, oder?
Nie gedacht, dass er jüngerer Bruder ist, der wirkt doch echt alt. Okay.
Ist 64 geboren und Mads Mikkelsen ist... Oh, nee, ist der ältere Bruder. Oh ja, ich nehme alles zurück. Ja, aber Mads Mikkelsen ist 65 geboren, also die sind echt nah beieinander.
Also ich habe noch eine Frage und zwar... diese zeitliche Sache, ich kann das nicht so richtig fassen. Sie ist der Padawan von Anakin. Das setzt ja voraus, dass Anakin ein Jedi war. Ich habe das aber so in Erinnerung, dass der nicht zuletzt deswegen zur bösen Seite gewechselt ist, weil die Jedi ihn nicht zum Jedi gemacht haben, sondern ihm gesagt hat, nö, hier, bleib mal Padawan. Machen wir noch ein paar Jahre weiter und er gesagt hat, hey, ich bin der Mächtigste von euch, das kann ja wohl nicht sein und dass deswegen er sich abgewendet hat. Habe ich das falsch in Erinnerung oder?
Das ist einer der Gründe, warum er damals böse geworden ist und sich ungerecht behandelt fühlte. Allerdings bringst du sozusagen ein paar Beförderungsebenen durcheinander. Er war kein Padawan mehr. Er war ein Jedi sozusagen. Er war dem Padawan-Stufe entstiegen und war ein Jedi und hatte einen.
Aber gab es da nicht diese große Szene in dem?
Ja, warte.
Okay. I'm
getting to it. Er hatte einen Padawan, nämlich Snips, also Ahsoka.
Aber nicht in irgendeinem Film, oder? Also
nicht in irgendeinem
ich
Film,
nicht
die taucht auch in den alten Filmen nicht auf, weil das damals noch, die gab es die animierten Serien noch nicht. Und sie haben ihn dann, und das kommt in dem Film, glaube ich, wenn man das sozusagen nur den Film gesehen hat, dann verstehe ich total, wie du zu der Einschätzung kommst. Ich hatte dieselbe Verwirrung auch mal, bevor ich mich dann tiefer reingeworfen habe in das Thema. Du kannst offensichtlich du bist als Padawan bist du Schüler, dann bist du Jedi, einfach ohne näheren Titel, und dann wirst du Jedi-Meister, sowas wie ein Großmeister oder so. Und worüber er dann so sauer war, ist, dass sie ihn wegen des Klonkrieges in den Rat der Jedis, in dieses Jedi-Council, befördert haben. Und dort sitzen nur Leute, die den Titel Jedi-Master tragen. Und sie haben ihn in dieses Council gesetzt, haben ihn aber nicht zum Jedi Master gemacht. Und da fühlte er sich so wie, jetzt bin ich irgendwie der Kleine hier, unter denen, die alle diesen Großmeistertitel haben. Und ich habe ihn nicht bekommen und bin jetzt hier der normale Jedi sozusagen. Und ich glaube, da rührt diese Verwirrung her. Das ist aber nicht zwingend notwendig, dass du Jedi Master sein musst.
Und da hat er aber schon eine Schülerin gehabt.
Da hat er die Schülerin schon lange gehabt und die war vielleicht auch schon weg oder so. Die Geschichte war damals noch nicht erzählt, deshalb hat man sich das nicht gefragt zu dem Zeitpunkt. Die ist später quasi in der Zeitlinie dazwischen geschoben worden. Und genau, ja. Sie ist, irgendwann hat sie sich von den Jedi abgekehrt. Und das wird hier so ein bisschen erzählt in einer der Folgen. Das hat damit zu tun, dass sie nie damit so richtig klargekommen ist, dass ihre Rolle während der Klonkriege eigentlich nur eine Rolle von Krieg, also dass sie Soldatin war quasi. Und sie wollte ja eigentlich immer Hüter des Friedens sein sozusagen, so wie die Jedi eigentlich ja aufgestellt waren viele Jahrhunderte lang. Und dann während der Klonkriege aber halt einfach nur immer auf Schlachtfeldern Tod und Verderben gesehen haben und ausgeteilt haben. Und sie sich da nicht wiedergefunden hat so richtig. Das wird ja dann in dieser einen Folge so ein bisschen thematisiert.
Okay. Wie fandet ihr ihre Darstellung?
Stefan ist umgefallen, ausgelaufen und verdunstet.
Nee, der ist schon da. Also, der hat nur den Mund wohl.
Der kaut gerade.
Was zu essen gefunden hier im Keller.
Kaut gerade Chip.
Hat's Mikro stumm und hat einen Kuchen im Mund.
Thai Chili Crispies. Aber so ähnlich, ja. Meine Kinder haben heute zum Nachtisch den Kuchen von euch gestern genug verspeist.
Ja, das ist doch fein.
Ja, genau.
Meine hatten in der Schule mit.
In der Schule? Ah ja, stimmt. Ich habe heute der Großen in den Kindergarten in das Müsli irgendwie ein bisschen von diesen, wie heißen die in Holland, die man aufs Brot schmiert, aufs Brot streut, Flöcke?
Maisjes.
Ja.
Flocken.
Flockjes. Ja, genau. Flocken. Habe ich da reingemacht. Papa, du hast mir heute die Dinger da reingemacht in mein Müsli. Wir dürfen das nicht. Hat sie mal gemerkt? Nee, ich habe es nur der so und so gesagt, aber ihr gesagt, sie soll es nicht den Erziehern sagen, keinem Erwachsenen. So, es tut mir sehr leid, das wollte ich nicht.
Habt ihr auch so einen zuckerfrei Unfug da als Vorgabe?
Ja, es soll halt nicht übermäßig Zucker sein. Also ich glaube, wenn man den Marmeladenbrot mitgibt, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn da zwei Tafeln Schokolade drin liegen, dann wird's halt doof. Also so mit gesundem Menschenverstand. Aber
ja, bei uns war das immer wegen der Ameisen. Im Waldkindergarten durften die nichts Süßes. Also durften auch keine Marmelade oder sowas. Um Gottes Willen keine Marmelade.
Ja, da, gut, da hast du sofort die Ameisen da.
Genau, Ameisen und Wespen haben sie halt sofort. Das, na gut, ist verständlich.
Ja klar, das ist ja nochmal was anderes. Nee, und wenn bei uns Kindergeburtstag ist, jetzt ist mir der Drink auch noch in die Luftröhre gelaufen. Das ist ja nicht so schön hier. Bei Kindergeburtstagen, da bringen die auch Kuchen und allen Scheiß mit. Also, das ist nicht so genau.
Ja,
das ist so angenehm normal. Was war denn die Frage? Ach, die Darstellung von ihr. Ja.
Genau. Grundsätzlich, wie fandet ihr die Serie und wie fandet ihr sie? Also sowohl Darstellerin als auch die Figur. Also ich meine, ich habe diesen ganzen Hintergrund nicht. Ich habe keine emotionale Bindung an diese Figur. Das geht dir wahrscheinlich anders, Bob.
Ja, aber mir ging's so wie dir. Ich habe mich aber gefreut, dass wieder so Jedi-Kram und sowas kam, wo ich ja weiß, dass du da nicht so viel Bock drauf hast. Wo ich mir schon dachte, das gefällt dem Christoph jetzt nicht. Aber
deshalb gefreut oder nur zufällig?
Nein, ich freue mich nicht, wenn dem Christoph was nicht gefällt. Aber ich habe mir schon gedacht, das ist vielleicht nicht für den Christoph was. Ich fand ihre Tentakel so ein bisschen unspektakulär. Also ich finde, da hätte man einfach noch was, also sie hätten so ein Eigenleben haben können.
Unspektakulär ist gut, die ist scheiße. Das hat mich richtig geärgert. Ich habe gedacht, wer hat denn das designt? Weil das soll doch ein Teil ihres Körpers sein, oder?
Genau.
Ja.
Der muss halt einen Sinn haben, sonst lässt die Natur das nicht zu.
Ja,
also egal auf welchem Planeten.
Und ich finde es halt verstörend, dass der so eine andere Farbe hat. Also sie hat ja meistens dieses Haarband um die, aber einmal hat sie es auch nicht. Und da sieht man halt den Übergang von normaler Gesichtsfarbe in dieses komisch weiß getigerte Kopftentakel-Ding. Und es sieht halt aus wie eine Mütze. Also das ist einfach total albern.
Ja, mein Gott. Bob, weißt
du, schlecht designt.
Erinnerst du dich noch an die Edit, an den Vortrag von dem Menschen, der Fluch der Karibik den Bart von diesem unterirdischen Piraten gemacht hat?
Ja.
Und der dieses lustige Video gezeigt, weil die diesen Piraten oder dem Bart vom Piraten die Fähigkeit gegeben haben, selbst Sachen zu machen. Und dann hat er uns halt diese fehlgerenderten Videos gezeigt, wo die Barthaare oder Tentakel oder was auch
immer
in alle Richtungen gezeigt haben und total amok gelaufen sind und ihm Gesicht gekitzelt haben und sonst irgendwelchen Quatsch gemacht
aber,
haben.
Aber dann eben nicht wie einfach nur so ein Gummischlauch ausgesehen haben. Und
genau.
Das sah einfach aus wie so ein Gummischlauch.
Und das wäre also halt geil gewesen, wenn die mit diesem Haarschmuck, was auch immer, irgendwas hätte machen können.
Ja, ja.
Weil sonst gibt's keinen Grund, so ein hinderliches Ding mit dir rumzuschleppen.
Es sieht also einfach nach Gummi aus.
Ja gut, das ist halt in einer Animationsserie erfunden worden und jetzt stehen sie halt vor dem Problem, dass sie das machen müssen, weil die halt so gezeichnet ist. Ne? Das gilt ja genauso für Harris und Dulla auch. Die Grüne mit den grünen Dingern, die hat da auch so eine lustige Ledermütze drüber.
Aber die sieht viel besser aus.
Also die Ledermütze drüber hat.
Weil die Hautfarbe wenigstens die gleiche war.
Ja, okay, ja.
Und weil es auch viel hotter ist, aber ich fand es einfach, sah viel, viel, viel cooler aus, viel stimmiger. Also ich fand dieses, dass das so unterschiedliche Hautfarben waren, das war, ich bin da nicht warm mit geworden. Also
okay, dass du jetzt Mary Elizabeth Winstead mit, die über 20 Jahre jünger ist, oder fast 20 Jahre jünger ist, als Rosario Dawson hotter findest.
Ja, die wirkt nicht so jung, finde ich. Ist sie so viel jünger?
Mary Elizabeth Winstead, 84 geboren. Und Rosario Dawson ist eher so unser Alter. Ja, okay, ich nehme alles zurück, sind nicht 20 Jahre, sind nur 5.
Nee. Genau, also es ist nicht so, ich finde die, das war schon stimmig, dass die so alte Freundinnen oder so sind. Das, also, die Chemie
sind sie
fand
auch,
ich okay.
In der Serie auch, ja. Genau.
Ja, das fand ich okay.
Geflogen, so.
Ja. Nee, aber aber auch da natürlich, wie der Stefan schon sagt, es waren halt einfach nur Gummischläuche, die nichts tun, gell? Also auch das, ja, könnte man schon anders machen.
Ja, es
und gerade wenn die Jedi ist, also sie könnte den Dingern doch was beibringen, oder? Also was andere Leute mit den Hunden machen können.
Eine Alien-Version von Haaren, glaube ich. Mehr ist das wahrscheinlich nicht. Das macht nichts. Das hängt da nur so rum. Ah. Ja.
Es macht aber weniger als Haare sogar noch. Also.
Ja, weil es halt viel dicker und steifer ist. Ja, es sieht schon komisch aus. Da bin ich schon bei dir. Wie fandet ihr das De-Aging von Hayden Christensen? Es gibt ja
fand ich okay.
So Folgen, wo er, also eine Folge, wo er drin ist und in so einer Art, ich will es nicht spoilern, aber wir nennen es jetzt mal eine Rückblende für Non-Spoiler-Reasons, wo er dann jünger ist und so. Ich fand es auch ziemlich okay. Also es
ich hätte ihn nett erkannt.
Was?
Wenn ihn nicht gesagt hat, auf wen sie gerade auftritt. Oh, du bist der. Dann hätte ich im Leben nicht so. Was ist denn das jetzt wieder für ein Vogel?
Nee, das liegt aber an dir.
Ja, klar. Bestreite ich nicht.
Nee, das fand ich okay. Und da muss ich auch sagen, da war ich, das fand ich schon auch nett, ihn zu sehen und so, weil ich meine, gerade er ist der, so gehasst wurde von Fans, woran er nicht schuld war, weil ich meine, er hat ja Episode 2 und 3 nicht geschrieben, also von daher, und ich finde nicht, dass er so schlecht gespielt hat, obwohl das Kind in Episode 1 wurde, glaube ich, noch mehr Hass abbekommen, gell?
Ja, und Jar Jar Binks.
Der aber zu Recht.
Der hat es aber auch nicht geschrieben.
Nee, aber da kriegt ja die Figur den Hass ab und nicht der Schauspieler. Niemand weiß, wer der Schauspieler ist.
Doch, der hat auch wirklich? Ordentlich. Ja. Den haben sie auch, also die Fans sind leider halt oft hohl
ja,
wie Brot.
Ja, genau.
Und hassen dann auch den Schauspieler, ja.
Nee, aber also das fand ich schön, dass Anakin wieder dabei ist. Und also hat mich viel mehr gefreut, als in Obi-Wan ihn als Darth Vader zu sehen. Da hat er mich ein bisschen genervt, muss ich sagen.
Ja gut, da waren ja auch Rückblenden drin zu.
Ja, klar.
zu so alten Kämpfen zwischen ihnen, die dann auch mit Hayden gefilmt wurden.
Ja, ja, genau.
Ja, fand ich auch okay.
Ja. Also ich muss sagen, ich habe aber mit Ahsoka, habe ich nicht nur, was die Optik angeht, ich fand, sie war eine nicht wahnsinnig gute Schauspielerin. Also wir wissen ja, dass es eigentlich eine gute Schauspielerin ist. Wir haben sie ja schon in anderen Filmen gesehen. Aber also ich finde, sie macht das nicht gut. Ich finde einmal, dass sie in den Kämpfen zum Teil überhaupt nicht gut rüberkommt. Also dass die Kämpfe sehen, finde ich, ungelenk und langsam aus und nicht cool. Und diese, was du vorhin schon gesagt hast, da lächelt sie dann zum ersten Mal, diese Emotionslosigkeit, die sie die in über 50% der Serie hat.
Immer verschränkte Arme.
Ja.
Die ganze erste Hälfte der Serie, immer verschränkte Arme.
Gut, dass du mir das gesagt hast, mir ist nicht aufgefallen.
Ist für mich so, hat sowas, ja, hier, ich spiele hier halt auch mit, aber ja, ich habe eigentlich keinen Bock drauf und ja, ich guck mir das alles mal so an. Sie ist halt der fucking Showrunner in dieser Serie. Also, und ja, klar erzählt man damit irgendwas, irgendeine Persönlichkeitsentwicklung oder so, aber ich finde es ein bisschen.
Das ist halt der total
schade.
Krasse Gegenpunkt zu der jungen Ahsoka. Die war halt super überdreht, lebensfroh, bubbly, so, und ist dann zunehmend halt desillusioniert worden vom Krieg und von dem, was sie da tun muss. Und,
ja.
Und deshalb jetzt hier wahrscheinlich so aufgesetzt, das ist wahrscheinlich absichtlich so dick aufgetragen.
Ja, sicher, aber ist halt schade, weil sie halt die Hauptperson in dieser Serie ist.
Ja, stimmt.
Sie wird dadurch so ein bisschen zu einer Nebenperson. Und die ihr Padawan hat da mehr Strahlkraft, finde ich.
Ja.
Und fand ich in der Regel auch spannender, wenn ihre Geschichte erzählt wird. Obwohl ich es schlimm fand, dass sie ihr die Haare abgeschnitten haben. Warum hätte man die nicht lassen können? Die sahen noch viel geiler aus.
Weil sie das
mit diesem
in Rebels
Farbverlauf.
Schon so, weil sie's, ja, der Farbverlauf war toll. Aber das ist in Rebels schon so und sie schneidet sich in Rebels schon diese Szene, wo sie das macht und dann von Ahsoka abgeholt wird. Unmittelbar danach zieht sie sich ja ihre Mandalorianer-Uniform an, stellt sich noch einmal vor das Bild und dann steht Ahsoka plötzlich hinter ihr und holt sie ab und nimmt sie auf dem Schiff mit. Das ist die Schlussszene von Star Wars Rebels, die jetzt hier in Live-Action wieder inszeniert wurde. Mit ganz leichten Abwandlungen, aber es ist trotzdem dieselbe Szene. Und ja, da musste sie sich die Haare abschneiden, es geht nicht anders.
Schade, aber wirklich, also, wirklich schade.
Genau, das sah wirklich toll aus, genau. Aber also, die fand ich viel und
wahrscheinlich die Frage, wie man kann man einen Mandalorianer-Helm tragen, wenn man lange Haare hat? Ich glaube, das ist der eigene Grund. Wie sieht denn das aus, wenn die da unten rausgucken?
Das wird der Grund sein.
Da gibt es beim Football auch so ein paar Leute, die so Dreadlocks haben unter den Helm. Und da immer wieder Diskussion, Dreadlocks gehören zur Uniform. Das heißt, du kannst dich daran festhalten.
Das Lustige ist, warum sind unter den Mandalorianern, man kann das ja offensichtlich auch als Findlingskind werden, haben wir ja jetzt auch gelernt, warum sind da nie Aliens dabei? Wieso sind das immer alles Humanoide, die zufällig unter diese Helme passen? Wieso ist da nie einer mit diesen Gummihörnern dabei? Dann, wie würden die das lösen?
Das wäre ein echt hässlicher Helm.
Das wird nie erörtert, das sind immer alles zufällig Humanoide, ja, die prima diesen Helm tragen können.
Das war ja... Nee, also so. Ja, aber also Ahsoka, ich wurde nicht warm mit ihr.
Ich bin jetzt sehr gespannt, halt ob die zweite Serie war, auf die zweite Staffel, weil da jetzt A, wurden Ende der Staffel sehr viele interessante Handlungsfäden offen gelassen. Es resolved sich ja nicht so, wie man das vielleicht erwarten würde.
Nee.
Wenn man die Story so die letzten zwei Folgen dann so denkt,
ja.
Okay, ich habe so ungefähr eine Ahnung, was jetzt noch alles passieren muss und Teile davon passieren halt nicht oder anders und da bleibt eine Menge ungeklärt, wo jetzt für die zweite Folge schon wieder gesagt, enorm viel offen bleibt und dann bleiben halt wahnsinnig viele sehr interessante Figuren dabei, zum Beispiel eben die von Ray Stevenson jetzt noch in dieser Staffel gespielte Baylan Skoll, der...
Ja, ist halt die Frage, also ist das eine Figur,
müssen sie neu besetzen irgendwie.
Die so Kanon ist, dass sie bleiben muss, oder?
Nee, der ist neu in dieser Serie.
Ja, dann
aber die kannst du ja jetzt nicht einfach fallen lassen, das geht doch nicht, oder?
Kann man alles.
da sind so massiv markante Szenen drin. Und ja, der macht so klar, viele Andeutungen, was er vorhat, und es bleibt so im Dunkeln alles. Den kannst du jetzt nicht fallen lassen. Den musst du neu casten. Du brauchst einen anderen dicken Mann mit grauen Haaren. Das wird sich ja wohl finden lassen.
Ein bisschen mehr als ein alter dicker Mann mit grauen Haaren, aber ja. Ich bin gespannt. Also ich kann mir
toller,
auch
toller Kampfstil bei ihm, wo du vorhin gesagt hast, dass du sie in Kämpfen nicht so präsent findest. Ihn fand ich enorm präsent in den Kämpfen.
Ja, ja, er kann das.
Man auch merkt, dass er
aber in Bewegung, wie gesagt, Vikings halt, gell? Der hat es halt, macht es nicht zum ersten Mal, gell?
Ja, aber du merkst auch, dass er nicht, also er ist jetzt nicht ein athletischer Schwertkämpfer oder so, der jetzt irgendwie krasse körperliche Moves kann, aber dafür kann er das so spielen, dass es so aussieht, als ob er unfassbar hart zuschlägt mit dem Schwert und da so richtig seinen ganzen Darkseid-Hass reinlegt in so einen Schlag und dazu diesen Gesichtsausdruck so nachdrücklich mit Zähnen und allem und so, dass es sehr präsent und sehr wuchtig wirkt, obwohl die Bewegung an sich, denkst du, wenn dir da jetzt den Darth Maul gegen Ewan McGregor, gegen Obi-Wan-Kampf dagegen setzt, wo die umeinander rumfliegen und wirbeln und so weiter, da würde diese Balance-Goal-Figur mit ihrer Bewegungslosigkeit ja keinen Stich sehen, ja, gegen diese Art von Kampfstil. Und trotzdem wirkt er bedrohlich und kräftig und also schauspielerisch toll gemacht, ja, jemanden, der nicht so athletisch ist, trotzdem so zu inszenieren, dass er richtig wuchtig und gefährlich wirkt.
Ja.
Und seine Padawan, Shin, die Blonde.
Die sieht halt so lächerlich böse aus vom ersten Moment, wo man
ich
noch.
Ich mochte die total.
Ich mochte sie auch, aber man sieht sie im ersten Moment, sieht man die, und da wird noch nicht konnotiert, ob die jetzt zu den Guten oder zu den Bösen gehören. Man sieht sie halt schon an. Also, das ist halt so, wie die geschminkt ist und mit diesen weißen Haaren und so. Okay, die gehört zu den Bösen, ist klar.
Ja, aber sie ist so herrlich naiv und sie,
aber sie ist schon sie cool.
Sie hängt so an seinen Lippen und sie ist so unorientiert, habe ich das Gefühl. Die hängt so an ihrem Meister, und wenn er. Sie fragt ihn ja mal irgendwie, was vermisst du den Orden? Und dann gibt er ihr irgendeine Antwort, will ich jetzt auch alles nicht spoilern, aber man merkt so, wie sie so ein bisschen, sie braucht ihn als Orientierung, um ihren Platz in dieser Machtwelt zu finden. Und wenn er ihr jetzt verloren gehen sollte, dann hängt sie da so haltlos rum. Und es gibt auch so eine Szene in einer Begegnung, in einer der sehr späten Folgen, gibt es ja so eine Begegnung mit Ahsoka und den anderen Figuren, aus der sie davonkommt, aber wo du schon so merkst, so jetzt ist ihr komplett der Kompass verloren gegangen, jetzt weiß sie gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und daraus kann ja dann wieder viel Interessantes werden, wo man sich jetzt fragt, wie geht das weiter? Und fand ich sehr interessant und sehr offen für eine zweite Staffel. Also sie sind sich einfach super sicher gewesen, dass sie weitermachen werden. Weil da jetzt ja überhaupt nicht versucht wurde, groß Sachen aufzulösen, sondern einfach klipp und klar so, ja, wir fügen so ein bisschen was zusammen, damit die Staffel zu Ende ist, aber eigentlich ist klar, das muss jetzt alles dringend weitererzählt werden. Und wird auch eingebettet dann. Mon Mothma taucht auf, die wir aus Ahsoka ja näher kennengelernt haben.
Aus Ahsoka?
Andor, es war auch mit A.
Ach so, das Kanzlerin. Die Kanzlerin, ja, genau.
Genau, taucht auf, und dass Leia mehrfach erwähnt wurde oder Sachen ausrichten darf und so, obwohl man sie ja jetzt wirklich nicht mehr zeigen kann, oder nur noch aus dem Computer, fand ich irgendwie auch, weiß nicht,
was. Fanservice.
Der Fanservice, aber trotzdem so ein rühriger Moment. C3PO läuft einmal durchs Bild. Das ist alles so, ist alles so schön irgendwie. So. Ja, weiß ich nicht. Der Herr Showrunner, Dave Filoni, heißt er so? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Spricht diesen lustigen Chopper, den Roboter, der bei Hera mit drin sitzt. Der ist ja auch aus
Wer ist
Rebels.
Hera nochmal?
Die Grüne.
Ah, ja.
Die hat so einen R2D2-artigen Roboter dabei, der immer so Zeug redet.
Ach, dieser rote Eimer.
Ja, genau. Der ist der rote Eimer. Genau.
Ist doch ein Eimer.
Ja, total.
Ja,
genau. Einmal mit dem Deckel, der ein Kabel dran hat.
Der ist halt auch eine Legende. Der ist aus Rebels Teil dieser Crew und ist wahrscheinlich der Roboter im Star Wars-Universum, der die meisten Leute auf dem Gewissen hat. Und er wird von Dave Filoni, also von dem Typen, der sich Rebels und alles den ganzen, also der jetzt sozusagen in dem neuen Star Wars ist der jetzt der neue
George Lucas.
Der neue George Lucas, der hinter dem ganzen Käse steckt.
War das nicht hier dieser Favreau?
Auch, ja, die beiden zusammen.
Stimmt,
genau.
Ja.
Die beiden zusammen.
Ja, und der andere Roboter ist ja David Tennant, gell?
Ja, sehr lustig, ne?
Aber Good Omens.
Good Omens und Doctor Who.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ich hab seine Stimme nicht erkannt, aber ich habe mich einmal drüber gewundert, dass er so ganz deutlich britisches Englisch spricht und hab da mal geschaut, wer er ist und hab gesagt, ach, das ist ja krass.
Und dass er sich so engelsgleich bewegt, gell?
Dieser Roboter ist auch lustig legendär in Star Wars, der ist nämlich 25.000 Jahre alt oder so.
Ja, das lässt er durchblicken, dass er alle schon die Schwerter geschmiedet hat.
Eine Figur ist noch aufgetaucht, wir hatten es gestern hier, als ihr bei mir wart, zufällig von The Expanse.
Nicht
zufällig. Eine Figur, deren Gesicht man nicht sieht, aber die relativ präsent, die taucht halt ein paar Mal auf und sie sieht sehr besonders aus, ist Captain Enoch, ein Stormtrooper mit so einem komischen gold angemalten Gesicht, wo man nicht so genau weiß, was der ist. Und der wurde von Wes Chatham gespielt. Also ja.
Wes Chatham.
Na, hier. Ja, aus The Expanse, der Muskelberg.
Ach, echt? Krass, okay.
Amos Burton. Ja, kannst du ja nicht erkennen, hat ja eine Maske auf.
Naja gut, aber die Maske hätte ja sein Gesicht so darstellen können, dass ich ihn hätte erkennen können, aber...
Nee, ich glaube, also das hätte ich auch nicht von außen, nee, glaub nicht, dass es so gedacht ist. Der sollte, glaube ich, eher an irgend so, da ist ja ganz viel so griechische Mythologie und sowas drin, der sollte vielleicht eher an so eine Gottheitsabbildung oder sowas erinnern, oder sowas in die Richtung, also auch diese drei Hexen. Da ist wohl ganz viel auch in den Namen der Hexen und so, habe ich irgendwie gelesen, gespiegelt aus griechischer Mythologie und aus irgendwelchen Geschichten aus grauer Vorzeit.
Ja, nordische wahrscheinlich auch, gell?
Die, zum Teil aus allen möglichen ist sich da bedient worden.
Die tauchen doch sowohl diese drei, die Weisheitsspinnen, das gibt es sowohl in der nordischen als auch in der griechischen Mythologie, soweit ich weiß.
Genau, also es ist wohl super viele Parallelen, aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus, von daher. Mag sein. Aber so an sowas erinnerte er mich mit seinem goldenen Gesicht. An so eine Sache, die man in einem Ägyptologie-Museum sehen würde oder so. Überhaupt erinnerte dieser Tempel ja auch so ein bisschen an so, weiß nicht, an eine Pyramide.
Ja, das stimmt. Ja, total. Ja. War ein bisschen wie bei Stargate. Also bei dem Film.
Da bin ich ja außen vor.
Ich habe auch nur den Film gesehen.
Ja, also insgesamt, ich fand Mandalorianer irgendwie mitreißender und zugänglicher.
Ja, kommt total auf die Staffel an bei Mandalorianer, finde ich.
Aber hier durchaus so dieses, es bindet halt das ganze Universum zwischen den alten Filmen, zwischen den 70er-Jahre-Filmen und den 2020er-Filmen. Diese Lücke dazwischen wird jetzt halt immer weiter gefüllt mit Kanon-Material aus Live-Action-Serien. Und so langsam verdichtet sich das Bild. Jetzt müssen wir nur noch irgendwann, kommen wir bei der ersten Ordnung an und irgendwann springt dann Kylo Ren irgendwo aus der Deckung.
Das habe ich ja noch nicht gesehen. Das muss ich jetzt mal langsam mal angehen.
Ja. Dein Vorwissen mehrt sich jetzt immer mehr, wie es dahin kommen kann, was wir alle nicht hatten, als wir diese Filme damals gesehen haben.
Ja, genau.
Da war das einfach nur ein 30-jähriges Loch, wenn man jetzt nicht irgendwie Bücher gelesen und Comics gelesen hat.
Ja.
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 Na ja, gut. Ist nicht die stärkste Serie, aber kann man schon, muss man nee, gesehen haben, wenn man weiter das dranbleiben will, sozusagen.
Ja. Ist nicht schlecht. Ist keine vertane Zeit. Wie gesagt, die Hauptdarstellerin oder ich weiß gar nicht, ob es an der Darstellerin liegt, zum Teil auch, aber ich finde auch einfach, wie die Figur geschrieben ist, finde ich ein bisschen unglücklich, aber insgesamt.
Mich haben diese Krabbenwesen genervt am Schluss.
Diese Schildkröten-Dinger?
Ja, Schildkrötenkrabben. Ja. Das war so, oh,
jetzt, müssen wir wieder, ja.
Jetzt mischen wir so
niedliche
mit Java. Oh,
ja.
Ja. Und dann machen wir wieder so niedliche
Ethno-Creature-Action.
Und die müssen dann niedlich sein, weil die immer so angeschossen werden und dann, die dürfen aber nie darf einer davon tot gehen, weil das ist ganz wichtig, weil die sind zu niedlich. Ja. Das fand ich ein bisschen sehr anstrengend.
Ja, fand ich auch.
Es hätte nur noch gefehlt, dass einer Utini ruft, aber hat er nicht gemacht.
Es war halt eine Masche einfach. Also war halt damals schon eine Masche und jetzt auch.
Ja.
Naja.
Gut. Hätte man noch.
Aber von allen Seiten beleuchtet, würde ich sagen.
Könnte ich auch sagen.
Vermuten.
Ja. Wir haben noch die neue Folge von Black Mirror geschaut. Namens Waldo Candidate oder so ähnlich.
Waldo, oder?
Die Waldo-Kandidatur auf Deutsch und The Waldo-Moment okay. auf Englisch. Mhm. Ja. Mich hat es da mit Waldo komplett falsch erwischt. Ich dachte an diesen gestreiften Menschen in so Suchbildern.
Genau, den Scherz wollte ich auch gerade machen, stimmt. Aber habe ich gerade gemacht, ja.
Und hat halt damit gar nichts zu tun.
Nö.
Und ich habe also irgendwie lange auf dieser Serie, auf dieser Folge rumgekaut, so, was soll das? Wann kommt diese Figur endlich? Und irgendwann so, die meinen wohl was anderes als ich damit. Okay, gut. Ja, möchtest du kurz erzählen, worum es ging? Ich habe es schon vergessen. Oder Bob?
Bob, bist du oder ich? Du hast eben schon sehr lange. Ja. Also, es geht um eine, wie soll man sagen, eine synchronisierte Comicfigur, die so als Interviewpartner, als Randaliger eingesetzt wird. Also so ein Comedian steckt da im Endeffekt dahinter und hat dann, wie nennt man das, verleiht dem so eine Stimme und Bewegung.
Sitzt in so einem Steuerpult, was halt das Gesicht abfilmt und mit den Händen kann er die Hände und mehr steuern.
Genau, und es ist eine ziemlich abstrahierte Comic-Bär-Figur, oder? Es ist ein Bär, glaube ich, gell?
Es ist ein Bär, es ist ein blauer Bär!
Und der Typ, der da drin steckt, der Komiker, hat wohl auch mit einer Depression zu kämpfen. Und ist halt so sehr randalig und sehr immer viel Schimpfwörter und Beleidigungen und sowas. Und wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo irgendwelche sehr so Bezirkstagswahlen oder irgendwie so kleinere Wahl in Großbritannien sind, die wohl relativ egal sind, aber es ist ist halt Wahlkampf und er greift halt in diesen Wahlkampf zunehmend ein.
Für die Leute, die gewählt werden wollen, ist es halt immer wichtig.
Ja, genau. Und greift halt sehr extrem ein und zwar bis dahin, dass er dann am Ende irgendwie auch kandidiert. Und und dann halt wird halt das Thema aufgemacht, dass dadurch, dass er halt so abstrahiert ist, er halt eine noch nutzbarere Projektionsfläche ist, die man halt gebrauchen oder missbrauchen kann. Und eben auch anschlussfähig ist, also dass die Menschen einfach nicht tatsächlich Menschen brauchen, die sie wählen, sondern dass sie halt auch so ein abstraktes Ding dann zum Modell. Das ist ein
fürchterliches Ding, krawalliges Ding. Ja.
Und was natürlich, ja, da wird dann halt auch die Gefahr aufgemacht, dass das halt von jedem besetzt werden kann, theoretisch. Aber ich meine, da ist halt mittlerweile auch die Zeit schon weiter. Wir hatten mittlerweile einen US-Präsidenten, der genauso ein krawalliges Comic-Ding war.
Der eine orange Handpuppe war.
Ja, genau.
Von Wladimir Putin.
Also gespielt. Von daher, da wurde, richtig, und da wurde, die Zeit hat diese Serie, oder diese Folge etwas überholt, muss ich sagen. Aber, oder bewahrheitet, wie man es sehen will, gell? Ja.
Arnold Schwarzenegger darf nicht zur Wahl antreten, weil er nicht da geboren ist. Aber ein blauer Bär in England, wo man die Besetzung hinten dran einfach jeden Tag ändern könnte.
Ja, genau.
Das geht. Nicht ganz schlüssig irgendwie, muss ich sagen.
Ja. Ja, fanden wir das? Fanden wir das gut? Ich weiß nicht, so ganz warm geworden bin ich nicht damit, muss ich sagen.
Es war halt nicht so besonders. Ich fand zwar so straight durchchoreografiert, ja, durcherzählt, klar, deutlich, aber es kommt am Schluss auch noch ein Twist, olé, aber das, was es so besonders macht, was Black Mirror so besonders oft kann, das fehlt hier halt komplett.
Ja, stimmt. Ist nicht ganz schlecht, aber ist auch nicht so richtig gut.
Ja, als Kurzfilm echt schön, aber eben als Black Mirror.
Ja, aber wie gesagt, vielleicht auch dadurch, dass wir mittlerweile Schlimmeres erlebt haben in der Politik. Also es kann schon sein, dass wir da abgestumpft sind einfach. Weil ich meine,
ja, da hast du recht, ja, scheint,
wenn du Trump-Interviews dir anhörst oder solche, das sind ja keine Interviews, sondern solche Podiumsdiskussionen im weitesten Sinne, der beleidigt halt mindestens genauso schlimm und wie der sich aufgeführt hat, war in keinster Weise irgendwie menschlicher und besser, also wie
er den Behinderten
nachahmt und so, also das ist halt mindestens genauso krass. Von daher. Ja, genau.
Ja, ich finde das Auftreten von dem Agenten irgendwie sehr entlarvend an der Stelle. So, wisst ihr eigentlich, was ihr da habt? Die Stelle fand ich richtig gut. Weißt du, was ich meine?
Ja, den CIA-Agent meinst du,
gell? Ja, genau. Ja. Ich bin so und so von der Agency. Mhm. Agency? Diese Agency? Ja.
Three-Letter-Agency.
Ja, aber kann man trotzdem gut gucken. Also ist jetzt nicht,
ja, klar,
doof oder schlecht oder so. Es ist halt auf dem hohen Niveau, was Black Mirror sonst so liefert, okay.
Ist wahrscheinlich die schlechteste Folge dieser Staffel. Aber trotzdem
war auch noch die letzte.
Ganz okay. Nee, es kommt noch eine.
Es kommt noch eine Weihnachtsfolge. Da müssen wir überlegen, ob wir jetzt eine Weihnachtsfolge gucken, ob wir die überspringen. Und mit der dritten Staffel anfangen.
Ach so, und die Weihnachtsfolge dann an Weihnachten schauen, das kann man auch machen.
Ja, oder vielleicht. Zumindest in der Adventszeit.
Ah, die ist so gut, die Weihnachtsfolge. du hast recht.
Hat der Bob im Vorgespräch schon gesagt, so, der Christopher, vielleicht will er die jetzt gleich.
Das ist eine der besten Folgen überhaupt. Aber du hast recht, ja. Dann gehen wir direkt in die dritte Staffel. Dürfen wir nur nicht vergessen. Was haben wir denn in der dritten Staffel? Was kommt denn da als nächstes?
Dritte Staffel, Folge 1 abgestürzt. Nosedive auf Englisch. Ich werde es auch unserem Gast für nächste Woche, Spoiler, auch schon mal sagen.
Das Lustige ist,
guckt er es auch.
Die zweite Staffel, also die Folge Waldos Kandidatur, ist vom Februar 2013, Erstausstrahlung. 3 Jahre vor.
Sieht man auch an den technischen Geräten und so.
Darauf will ich jetzt gar nicht raus. Ist 3 Jahre vor Trump quasi, wenn du so willst. Also vor 2016 ist er gewählt worden, richtig? Oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Könnte sein, ja.
Genau, ich habe es verdrängt.
Ja, ich glaube. Und dann die dritte Staffel Black Mirror. Erste Folge, Erstausstrahlung 21.10.2016. Das ist ja im Grunde, wann sind die Wahlen, immer im November oder so? Also da direkt die nächste Folge ist quasi bei Trump sozusagen, aber man hat wahrscheinlich dann überhaupt nichts mehr damit zu tun. Aber es ist so vom Zeitlichen her, wenn sie diese Geschichte sich aufgehoben hätten, für eine Staffel später, dann hätten sie sie vielleicht komplett inszeniert.
Nee, das ist jetzt wieder, das ist ganz anders. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, was das ist. Das ist aber, glaube ich, auch, war eine coole Folge. Also war so eine Kurzgeschichte, so eine persönliche Kurzgeschichte. Aber habe ich auch ganz gut in Erinnerung.
Okay. Ja, dann schauen wir das jetzt.
Stürzt.
Gut, weiter geht's mit Black Mirror Nano.
bin ich gespannt.
Ich habe schon seit ein paar Wochen das irgendwie immer wieder auf die Liste geschrieben. Ich habe mich kaffeetechnisch ein bisschen neu ausgerichtet.
Oh nein, das wird teuer jetzt.
Oh. Nein, gar nicht. Nein. Okay, nein, sehr gut. Nein, 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 nicht.
Ich habe immer Angst, wenn du solche Themen aufmachst, weil ich muss dann immer Dinge bestellen.
Nee, ich habe, also Black Mirror Nano ist der Name einer Kaffeewaage. Also eine Waage, die sehr dünn ist, die du eben auch unter deine Siebträger oder sonst irgendwas stellen kannst und da messen kannst, wie viel Kaffee da jetzt reinfließt und dann entsprechend den Lauf abbrechen kannst oder beenden kannst und mit Stoppuhr integriert und alle möglichen Kram.
Fein, ja, sowas brauche ich.
Ja, genau, Black Mirror Nano. Das, ich habe nur den Namen jetzt.
Doch, die ist teuer, ich habe es doch gewusst.
Echt?
Die jetzt gerade mal gegoogelt, kostet 94 Euro.
Ja, aber 94 Euro, also so eine vernünftige Waage fängt so bei 200 an.
Ja, aber 94 Euro für eine verdammte Küchenwaage.
Ja, aber.
Für eine fucking Küchenwaage. Aber, sowas kostet.
Wenn du die Kaffee-Nerds fragst, so ja, eine vernünftige, weiß, also unter 200 Euro, da ja, zeigt die dir halt Fantasiebeiträge an.
Ja, absolut. Aber das ist halt, also das glauben die so, das glauben die absolut so, das wollte ich sagen. Das ist aber halt Bullshit, weil du kannst locker so eine scheiß Kaffee, also so eine Küchenwaage, die auf plus minus Gramm oder so, und ich will ja damit wenn ich Kaffeemehl abwiegen will, dann brauche ich eine Kokswaage. Sowas gibt es beim Chibo für 20 Euro, kein Problem. Und wenn du aber Espresso in der Tasse abwiegst, dann reicht dir das wahrscheinlich auf ein halbes Gramm genau, oder? Oder willst du da wirklich, machst du einen Unterschied, ob deine Espresso-Tasse 36,6 oder 36,3 wiegt?
Das ist mir wurscht.
Eben, genau. So.
Also wenn da 60 Milliliter oder 50 oder 70 rauskommen, passt schon.
Ja, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen gröber, als der Herr Hoffmann das akzeptieren würde, aber.
Ja, aber ich
weiß, was du meinst. Und insofern, diese Genauigkeit ist Bullshit. Und insofern sind wir im Küchenwagenland. Das Problem ist halt, dass die Küchenwaage, die du im Kaufhof kaufst für 27,99, dass die halt scheiße zu groß ist.
Die ist halt 4,5 Zentimeter dick und da kriege ich halt keine Tasse mehr drunter. Das heißt, ich müsste erst mein Cappuccino in einer anderen Tasse den Espresso beziehen, den dann wieder umfüllen und muss danach unglaublich viel spülen. Nein.
Ich hab eine Küchenwaage, die ist gar nicht wahnsinnig hoch. Die ist im Grunde eine Glasscheibe mit einem kleinen Plastikfuß unten drunter.
Aber super flach. Aber 35 mal 35 Zentimeter groß.
Sowas in der Richtung.
Kannst ja, auch noch ein so Kind groß, mit draufstellen.
Genau. Ja, die ist so groß wie ein DIN A5-Blatt ungefähr. Also die ist nicht riesig. Die ist wie ein DIN A5-Blatt. Ich habe sie gestern erst verwendet, um die Fleischklöpschen zu wiegen, die ihr dann in Burgern verspeist habt.
Die auch sehr lecker waren.
Ja, und die waren gut abgewogen von dieser fantastischen 20-Euro-Küchenwaage.
Aber wenn du jetzt gleichzeitig noch gewusst hättest, wie lange du brauchst, so ein Ding zu formen, dann brauchst du so einen Kaffeewaage.
94 Euro. Weißt du, was eine verdammte Stoppuhr kostet von Casio am Arm aus den 80ern? Kostet 1,99 oder so.
Ja,
das sie gebraucht bei eBay
kaufen. Die startet. Ja. Ich bin voll bei dir. Ja. Aber eigentlich war das.
Ich wünsche dich zu diesem Gerät, aber ich bin ein bisschen neidisch, dass du sowas hast, aber 94 Euro!
Aber eigentlich war das ja nur der Einstieg in eine ganz andere Richtung. Ich habe euch doch erzählt von meinem Abenteuer beim Campen. Erstes Mal Wohnwagen fahren, wo wir die, wie heißt sie?
Das Espresso-Herdkännchen, Mokka-Herdkännchen ohne diesen Sieb mitgenommen habe.
Ja. Die Bialetti mitgenommen haben, aber leider den Filter zu Hause gelassen haben. Das war nicht ganz optimal. Und kurz vor diesem Urlaub hatte ich mir schon überlegt, so eine Aeropress, das klingt eigentlich auch geiles Konzept, so alles Mögliche.
Hast du damals auch erzählt in der Folge, ich erinnere mich.
Genau. Und da hat der Bob mir entweder in der Sendung oder nach der Sendung oder wir haben mal so telefoniert, gesagt aber jetzt ist halt der Urlaub rum und wir haben eine neue Kaffeemaschine fürs in Urlaub fahren, da kann ich mir sowas jetzt halt nicht mehr kaufen. Er so, ja, aber du könntest auf der Arbeit der Kaffee-Nerd sein, der seinen Kaffee selber malt und dann in der Aeropress. Das hat funktioniert, Robert.
Und da war es sold. Das erfahre ich jetzt hier live on air, das ist fein. Das ist schon.
Ja, also ich habe mir eine Aeropress und eine
eine Mühle gekauft. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie die Mühle heißt. Jedenfalls so eine ganz kleine Lütte, die beim James Hoffman billige Mühlen-Ding gewinnt, die auch in die Aeropress reinpasst, was irgendwie ganz süß ist.
Das ist so ein Zylinder mit einer Kurbel oben dran, ne?
Genau, ja, so ganz.
Wenn man so aufschraubt klein. Irgendwie oder
nicht mal aufschrauben, einfach rein. Abziehen.
Abziehen,
ja,
okay.
Ja. Nee, ist schön. Und da habe ich mir beim Stellen irgendwie noch einen Kaffee mitbestellt. So einen fruchtigen. Ja, jetzt trinke ich morgens immer Tee. Also, ich trinke diesen Kaffee, aber ich finde, es schmeckt wie Tee. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden.
Ja, ich verstehe die auch nicht, diese.
Ja, total fruchtig und da und hier und.
Gehen mir auch nicht rein.
Nee, also kann ich auch einen Kräutertee trinken und einen Zehntel Schuss Espresso reinmachen. Also.
Trinkst du ja faktisch.
Ja, also.
Ja, ist ein bisschen lästerlich, aber ja.
Ja, ja. Aber zum Beispiel mit unserer Espresso-Röstung kommt da halt schon knackiger Kaffee raus hinten. Also es ist natürlich ein Filterkaffee, ist was ganz anderes als ein Espresso oder sowas. Aber ist irgendwie auch immer nett. Und ich hab halt Bock, da so Sachen auszuprobieren. Ich bin halt zu faul, um mir das aufzuschreiben, wie viel Gramm und wie viel das und wie lange und das und mitstoppen und sowieso schon gar nicht mehr, obwohl ich jetzt diese schicke Waage habe, aber die dann immer an irgendeiner Stelle hört sie dann wieder auf zu stoppen. Ich bin schon mal föhnen. Und auf der Arbeit schleppe ich jetzt nicht auch noch die Waage mit, weil ich muss ja schon Bohnen mitschleppen. Wenn ich zwei Kaffee habe, muss ich zweimal Bohnen mitschleppen, die ich aber vorher ja abgewogen haben muss zum gleichen Drucker und kann mir ein Gefäß entsprechend der Größe drucken. Und
aber das ist doch nicht luftdicht genug. Da ist doch dann, das atmet doch durch die Schlitze.
Für die, weiß ich nicht, zwei Stunden, das ist wurscht. Und es ist relativ dicht. Ist doch, also.
Ja, okay. Nochmal hier zu dieser Mühle. Kann man da den Mahlgrad einstellen? Ist das reiner Zufall, was da
drauf kommt? Nee, kannst du Mahlgrad einstellen. Also, so wie man halt und bei einer Kaffeemühle einen Mahlgrad einstellen kann. Das sind ja immer irgendwie im Verhältnis zu.
Ja, und wie so viel macht man da rein? So für eine Tasse oder was?
Genau.
Oder?
Irgendwie 17 Gramm, 16 Gramm. Ich glaube, bis zu 20 oder 25 Gramm Kaffee kannst du reinmachen, ja.
Also so Größenordnung ein Espresso. Passt. Locker.
Aber
ja, 200 Milliliter Kaffee. Also eine Tasse Kaffee ungefähr.
Okay. Und die ist handbetrieben.
Ja, genau.
Und die ist relativ klein.
Die ist super klein, ja.
Weil ich bin nämlich, momentan kaufe ich noch gemahlenen und da bin ich unglücklich mit, aber
ja,
ich möchte mir
zu Recht.
Ja, eben. Ich möchte mir nicht noch ein großes Mühlengerät bei mir hinstellen.
Ja, warum? Du brauchst so einen Niche-Grinder M1 oder wie das Biest heißt. So ein paar tausend Euro hast du auch sicher rumliegen irgendwo.
Damit meine Frau über unsere Küche nicht das Gleiche sagt wie gestern auf dem Heimweg über eure Küche.
Ja, dass die über unsere Küche lästert. Pack mal aus. Das interessiert mich sehr, was sie so über unsere Küche. Dass sie das tut, ist mir vollkommen klar. Ich will nur wissen, was sie sagt.
Nee, dass da einfach unheimlich viel Zeug rumsteht. Also, dass es einfach immer schwierig ist, wenn man irgendwo irgendwas abstellen will oder irgendwas schneiden will oder keine Ahnung. Man muss erstmal einen Platz finden oder sich schaffen, weil einfach unheimlich viel
Gerätschaften rumstehen.
Viel ja, Gerätschaft herumsteht, ja.
Nee, das muss halt alles, das hat halt alles so seinen.
War das einer von euch, der es zu mir gesagt hat, als er mir die Teller angegeben hat? Und wo stellst du die jetzt hin?
Ja, genau.
Also so beim
Abräumen. Ich meine, klar, die Küche ist nicht wahnsinnig groß.
Das ist schon
ein Problem. Aber ja. Es sind einfach auch, gerade dafür, dass sie klein ist, sind es halt viele Gerätschaften. Und ich glaube, da würde ich, also ich weiß, dass ich da
nicht große sofort, Begeisterung erntest.
Nicht wahnsinnig groß, weil wenn ich ein neues
also,
Gerät
anschaffe. Also wenn ihr in eurer Küche mit diesen 10.000 Quadratmetern oder wie viel das Ding hat, mit einem eigenen Treppenabgang, wo noch irgendwie Sachen gelagert werden, weil das diese Küche ja noch nicht ausreicht, wenn ich mal zurücklästern darf, euch keine verdammte Kaffeemühle reinpasst, dann weiß ich nicht, wo jemals eine reinpassen soll.
Ja. Es ist gut, aber es ist halt auch, wenn du nur einen Kaffee pro Woche trinkst, ist das natürlich.
Der muss verdammt nochmal gut sein, bei dem zählt's, wenn es nur einer
ist. Finde ich auch, ja. Und vor allem da ist es ja besser, wenn, weil ich habe ja dann das Lagerproblem irgendwann, gell? Das ist ja, gerade da bräuchte ich ja frisch gemahlen, weil ich ja das nicht so schnell vernichte. Das Pulver.
Also von daher, ich brauche eine Mail. Stefan, gib mir bitte mal den.
Du musst dann vor allen Dingen eine haben, wo dann auf gar keinen Fall Totraum drin ist, falls du eine elektrische kaufst. Das Schlimmste bei elektrischen Kaffeemühlen ist ja der Totraum, wissen wir ja alle von James Hoffman.
Was ist denn Totraum?
Das ist die Menge an Kaffeepulver, die quasi hinterm Mahlwerk schon als gemahlener Kaffee übrig bleibt, die nicht aus dem kleinen Rüsselchen rausfällt.
Ja, also aber da kannst du das Ding, das haust zweimal auf den Tisch, dann fällt das alles unten raus.
Ja, bei der Handmühle, aber wenn du dir jetzt so ein Standgerät kaufst, dann musst du dieses Standgerät immer so umherprügeln, damit das alles da rausfällt. Weil wenn du jeden Tag 8 Kaffee trinkst, ist das mehr oder weniger kein Problem, weil der nächste Kaffee schiebt es dann weiter und lässt wiederum frischen Restkaffee im Totraum. Ist dann so ein bisschen egal, so. Das ist auch nicht schön, will man eigentlich nicht haben, weil das ja dann auch trotzdem stale wird und vor allen Dingen, weil es die Gewichte ungenau macht. Schießt oben 17,4 Gramm rein und unten kommt irgendwas so in der Größenordnung raus, weil immer irgendeine unbekannte Größenordnung drin zurückbleibt. Bei den Handmühlen ist natürlich was anderes. Die sind ja, das kannst du ja ausklopfen.
Also Stefan, wenn du die empfehlen kannst, dann schick mir bitte mal.
Porlex Mini 2 Handmühle.
Ah ja, das ist die, egal. Ich erinnere mich an den Test.
Ich hab mal einen Link geschickt jetzt für irgendwo, wo sie 65 Euro kostet.
Mhm. Ja. Die ist sehr hübsch. Sehr.
Ja, ist halt klein. Also kriegst du wirklich Kaffeemehl für eine Tasse, also 20, glaube 25 Gramm maximal, wenn du so wirklich.
Wie viel ist denn auf einem Teelöffel drauf?
Keine Ahnung, Wiegs. Ich kenne da eine Waage, die du benutzen könntest.
Ja, guck mal, das sind jetzt einfach 160 Euro und du hast eine vernünftige Waage und dann bist du schon ein bisschen weiter in deinem Kaffee-Game.
Und ich habe ein Thema mit meiner Frau.
Nein, die Geräte sind klein, kannst du einfach verstecken, das merkt sie nie.
Du kannst im Hosensack ja, trägst du sie in die Küche rein und
du darfst dich nicht beim Benutzen sehen lassen. Das ist alles easy.
Genau.
Er hat eine Frage noch zu dieser Waage. Hat die denn Bluetooth?
Nee.
Alles ist besser mit Bluetooth.
Absolut. Nein, weil du sagtest vorhin, dass du das nicht aufschreibst und dir das nicht zu merken bereit bist.
Ja.
Filtru kennst du, oder? Also hoffentlich. Diese App. Ah, okay. Also es gibt eine App, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal gepickt vor ewigen Jahren. Filtru.
Als würden wir das machen.
Ja, machen wir doch irgendwie auf eine Art. Du pickst gerade Wagen. Und Kaffeemühlen.
Nein, eigentlich pick ich die Aeropress, weil das macht Spaß. Und wenn du den Kaffee irgendwie gemahlen kriegst und irgendwie ungefähr ein Gewicht hin kriegst, den anderen Spaß kannst du alles damit machen. Und man kann coole Sachen für die Aeropress drucken.
Okay. Also braucht man schon wieder einen 3D-Drucker.
Nee, braucht man auch nicht.
Meiner Frau dann. Das ist alles schwierig.
Ach, wenn du den Kindern erstmal coole Sachen gedruckt hast, ich habe gerade einen Grut fertig.
Ein was? Ein Grut. Ach, Grut. Oh ja, cool.
Ja. Und dann ist er auch eingezogen.
Verstehe. Ja. Also Filtru, nochmal, um es ganz kurz zu erwähnen, ist eine App, die ganz viele Kaffee-Nerd-Zubereitungsarten so kann. Also von Chemex, Hario V60, French Press, keine Ahnung, also 1000 verschiedene, ganz normale Siebträger-Geschichten natürlich, und die kann einfach, du kannst verschiedene Kaffeesorten anlegen, wenn du das möchtest, du kannst verschiedene Zubereitungsarten anlegen, verschiedene Verhältnisse, die du ausprobierst, und sie kann per Bluetooth mit Waagen reden, wenn deine Waage das kann, sodass du so einen Brauvorgang wenn du zum Beispiel so ein Pour-Over machst in der Chemex oder in der V60, dann hat es ja immer so Momente, wo du Wasser reinschüttest und dann kurz wartest und dann nochmal Wasser reinschüttest und wieder kurz wartest und so, und dann ergibt sich ja so ein, könnte man das wie auf so einem Graph plotten, und wenn deine Bluetooth-Waage das überträgt, dann kann die App halt das mitschreiben, und dann kannst du am Schluss irgendwie so ein paar Notizen reinmachen, sagen, war zu sauer oder hat mir gefallen oder bla bla, was auch immer du da tun möchtest, und kannst dann später wieder auf deine Notizen entsprechend zurückgreifen, ohne dass du jetzt irgendwie Romane in irgendeine Not-App schreiben müsstest oder so, hast du das, weil der Vorgang und was du gemacht hast, auch das Ausrechnen, wie viel Wasser muss ich denn, wenn meine Waage jetzt ergeben hat, dass ich heute 17,9 Gramm Kaffee habe und gestern hatte ich 16,5, dann muss ich ja vielleicht weniger Wasser nehmen, weil ich bei meinem 1:17 Verhältnis bleiben will, und dann sagt die dir das halt, und dann gießt du auf deiner Waage halt 50 Milliliter weniger Wasser rein, dann stimmt's wieder, ist der Kaffee wieder so, wie er gestern war. Zumindest theoretisch.
So genau kann ich das überhaupt nicht schmecken.
Also, ja, ich sag, lustige App, mit der man zumindest sowas versuchen kann, zu dokumentieren, wenn man das denn möchte.
Ja. Ich habe noch eine Frage zu dieser Kaffeemühle. Und zwar, es gibt die auch in Hoch, also Tall heißt die dann.
Ja.
Wenn ich das richtig sehe, hat die aber den gleichen Durchmesser, also sie ist nur höher.
Ich glaube schon, ja.
Da passt ja mehr Kaffee rein wahrscheinlich, gell?
Mhm.
Kann man dann auch wenig Kaffee machen oder muss man dann mehr machen? Also könnte ich da jetzt auch für eine Tasse Kaffee drin mahlen oder muss ich dann viel mahlen?
Ich würde sagen, man kann auch wenig mahlen. Ja klar, du kannst ja, also selbst wenn du viel reintun musst, dann mahlst du sie halb leer und fängst dann nochmal von vorne. Also mahlst ja dann weiter, wenn das Ding halb leer ist und dann könntest du ja auch auf halb leer anfangen. Weißt du, was ich meine?
Ach, kommt das dann immer raus? Ach, ist es praktisch wie ein...
Das ist oben. Oben ist es. Oben machst du einen Kaffee rein.
Ist es wie eine Pfeffermühle oder was?
Ja, genau.
Ah, okay. Also, ich habe eine vage Vorstellung, wie sowas überhaupt funktioniert. Ah, okay.
Es gibt ja, ich glaube,
oben Bohnen und ein Pulver. Und du rotierst.
Ich glaube, was der Christoph im Kopf hatte, sind diese Schlagmessermühlen, die man früher hatte, wo man
so und so viele Minuten drehen muss und dann macht man auf und dann ist da das Zeug drin.
Die hatte, glaube ich, der Martin damals bei uns in, als wir in Lacanau waren, mal damals zusammen dabei.
Mhm.
Dann machst du oben die Kappe ab, da ist so ein rotierendes Messer drin.
Was und dann wird es immer feiner, je länger du drehst.
Genau, und du schmeißt die Bohnen direkt auf das Messer drauf, machst einen Deckel drauf, machst an und dann wird es nach und nach immer weiter zu Staub verarbeitet.
Mhm.
Die sind eigentlich total Rotz, die Dinger. Weil, also du kannst damit wahrscheinlich einen Filterkaffee, diese klassische Filterkaffeemaschine, wie unsere Omas sie hatten, die kannst du damit befüllen und da kommt irgendwas Kaffeeartiges raus. Das Problem ist, die machen super ungleichmäßiges Mahlgut. Also da kann dann von großen Brocken bis feinstem Mehl am Schluss alles in deinem Ergebnis sein und das ist so ein bisschen random, weil das Zeug da rumfliegt. Das will man nicht, diese Dinger.
Okay. Na gut, weil nimmt natürlich nicht signifikant mehr Platz weg, wenn die höher ist. Und ich habe dann natürlich die Möglichkeit, weil wenn ich mal für mehr Leute Kaffee machen will.
Ja, und es dauert schon, also für mich überraschend lange, bis du da Kaffee rauskriegst.
Ah, okay, das heißt, ich kurbel dann da eine Dreiviertelstunde oder was?
Nee. Na, das nicht, aber also weiß ich nicht, wenn ich die Kleine mit 20 Gramm oder 17 Gramm oder was auch immer voll mache, dann dauert das schon eine Minute.
Du redest von deiner Tochter, die Kleine.
Ach so, nein, die kleine Mühle. Dann dauert es schon so gefühlt eine Minute oder so, bis es dann wirklich
aufhört zu knacken.
Fertig ist, genau. Bis du alle Bohnen erwischt hast und die unten rausgefallen sind.
Die fallen direkt unten raus oder die fallen in so einen
Vorratsbehälter? Ja, ja.
Ah, okay.
Und ist das Ding ist ein geschlossenes Becherchen?
Nee, da
oder
ist.
Wie hält es da dran?
Da ist so ein Gummischlutz drumrum. Und das stopfst du da einfach rein. Oder du lässt halt auch im Tisch stehen und hältst ein bisschen mit fest oder so. Ja.
Mhm. Very interesting.
Hm?
Aber das ist gut, Christoph. Da kriegst du starke Arme fürs Bouldern, wenn du da dann morgens stundenlang auf dem Ding rumkurbelst.
Einmal die Woche.
So einen rechten Arm, der unfassbar stark ist und der linke macht nichts, weil du immer nur kurbelst mit einer Seite.
Ja, sehr gut.
Musst halt beidseitig kurbeln, musst die Arme wechseln. Waren wir nicht mal in einer Bar, wo irgendjemand mit der rechten gerührt hat und mit der linken irgendeine andere Bewegung immer gemacht hat, damit er, das hat er uns dann erklärt, mit der Linken auch in der Lage ist, andere Sachen zu machen, während er mit der Rechten rührt. Deswegen hat er mit der Linken auch immer irgendeine Bewegung gemacht.
Keine Ahnung.
Das war irgendwo.
Das klingt sehr esoterisch.
Das ist total esoterisch, aber wenn der Christoph dann, ja, obwohl er muss ja mit der anderen Hand die Mühle festhalten, aber wenn die Rechte dann zu schwer wird, dann kann er mit der Linken unten die Mühle unter der Kurbel drehen. Das geht ja auch. Ist ja egal wie rum.
Hm.
Klar.
Ich war ganz kurz abgelenkt, weil ich Stefans Be Real hier gerade gesehen habe, wie er hier, während wir mit ihm podcasten, noch Quintenzirkel anguckt.
Das ist echt eine gute Idee. Was? Quintenzirkel?
Ja. Weil wir das vorhin vom GIS hatten und ich rausfinden wollte, wann das GIS als Kreuz sozusagen dazukommt.
Und? Bei wie viel Kreuzen?
Also es kommt bei A-Dur schon. Also dritte, glaube ich, drei Kreuze.
Oh, okay.
Ist auch nicht so schwer, weil ein Halbton unterm A ist halt das GIS. Also das hätte man selber drauf kommen können.
Genau. Sorry, ich hab's vollkommen derailed hier, die Kaffee.
Entschuldigung, das war wieder Musiktheorie, das möchte ich ja nicht, wenn ich das sage. So, genau. Wollen wir noch irgendwas über Kaffee sagen oder warten wir einfach 6 Stunden und trinken dann ein?
Ja, wollte gerade sagen, morgen früh wieder trinken reicht mir jetzt erstmal.
Hab ich keine Zeit. Ich fahre morgen früh auf Baustelle.
Ah, ja, wenn du nicht vorbeikommst, also wenn eine Baustelle bei uns in der Gegend ist, komm vorbei, dann kannst du dir die Mühle angucken.
Würden jetzt viele Leute sagen, gerade wenn man morgens auf Baustelle fährt, braucht man morgens einen Kaffee, aber
absolut.
Nee, ich brauche Zeit, wenn ich einen Kaffee trinke, nicht andersrum. Der Kaffee stellt die Anforderungen, nicht das Leben.
Das Thema hatten wir heute schon, lass es. Das führt wieder in die falsche Richtung. Wir haben das vorhin kurz abgehakt, das reicht.
Also. Verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Ich glaube, das haben wir gestern abgehakt, oder? Ja. Keine Ahnung, egal. Auf was du anspielst. Ja.
Code, egal, mach weiter.
Ach, das.
Ah, so.
Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber das stimmt auch das ein Grund, warum ich keinen Kaffee trinke, wenn ich auf Baustelle fahre. Du hast vollkommen recht.
das ist wieder der Bauingenieur, der in die Grube kackt. Ach nee, der Bau, ja,
ich,
Baugutachter.
Ich habe so ein Boxio-Ding, das kann ich ja mitnehmen. Ja. In der Baustellenfahrt habe ich es tatsächlich auch mal mitgenommen vor ein paar Wochen, wo ich nicht ganz sicher war. Das war, da musste ich da wieder.
Setzte sich in die Baustelle, in die Grube und auf seine Box und kackt da rein.
In den Kofferraum von seinem Kleinwagen ohne Vorhänge.
Genau. Von meinem Hyundai i10. Das wäre sehr eng, ja. Nee, habe ich aber nicht gemacht. Also ich habe es nur zur Sicherheit mitgenommen. Mal gucken, vielleicht mache ich jetzt mal.
So wie wir für unsere kleine Tochter ein Töpfchen manchmal mitnehmen.
Genau.
Aber es ist das Gleiche, basically.
Basically, ja.
Soll ich dir mal ein großes Töpfchen drucken?
Nee, ich habe ja eins. Ach so. Boxio. Ist nichts anderes. Was haben wir noch für Themen?
Wir haben noch unser Lieblingsabschlussthema. Was schauen wir nächste Woche?
Bin ich nächste Woche da?
Ja.
Bin da, gell?
Ja, du bist
da. Der Bob
ist
nicht da.
Der Bob ist nicht da. Wir haben Besuch von einem Gast, der schon mal da war und uns jetzt einen Film vorschlägt, wo er sagt, es gäbe Anknüpfungspunkte und er passt in die Zeit. Wir gehen auf Prime Video.
Ich hab's geahnt. Passt in die Zeit? Okay, spannend.
Wo ist denn jetzt hier? Prime Video bei mir.
Und ja. Links.
Ja. Aber ihr werdet es eh nicht, glaube ich.
Matrix Resurrections?
Wird euch nicht vorgeschlagen, vermutlich.
Licorice Pizza.
Nee. Oh, gibt's den jetzt auf?
Ja. Oh. Matrix gibt's auch.
IMDb 6,6 Punkte. Wir schauen Totally Killer.
Kriegt der Bestatter?
Gefährliches Spiel mit der Zeit.
Oh, nee.
Komödien, totally Horror. Eine Horrorkomödie, Christoph. Das wird ein großer Spaß für uns.
Oh Gott, dieses Cover. Ist denn da kaputt?
Ich glaube, das Cover habe ich vorhin irgendwo gesehen. Oha.
Ich habe dann zu ihm gesagt, so, oh Gott, ich freue mich, dass du da bist, aber vor dem Film habe ich Angst. Also, nö, das geht ja Richtung Comedy. Die Alternative war No One Will Save You. Und der sah ihm zu scary aus, also.
Das ist schön.
Ja.
Oh ja, der sieht, niemand hört dich schreien. Ist das das?
Keine Ahnung.
Kann sein, ja.
Es ist immer blöd, du googelst, also du gibst in Amazon, ja, suchst dir den englischen Titel ein und dann findest du irgendwelche Dinge und dann weißt du nicht, ist das jetzt der deutsche Titel oder findet er nicht, was ich suche und schlägt mir einfach wahllos irgendeinen anderen Käse vor.
Ja.
Man erfährt es nicht.
Niemand hört
nach. Fiction, gruselig, intensiv, angespannt, Spannung. Könnte das schon sein, gell? Egal, den schauen wir nicht.
IMDb 3,5. Das ist halt schon hart.
Erkennt man irgendwen von diesen Hauptdarstellerinnen?
Ach, hey.
Ja, McKenna Grossman aus Seven Heavens.
Der Ausflug einer Gruppe von jungen Freunden zum abgelegenen Black Lake, um den Jahrestag ihres Schulabschlusses zu feiern, wird zum Albtraum, als plötzlich ein blutrünstiger Raubfisch auftaucht.
Das ist cheesy. Okay, aber das schauen wir ja nicht.
Mann im Rollstuhl, der früher von seinem Vater misshandelt wurde, dazu dressiert wurde, und so weiter. Sharkman. Von Luke Besson.
Ach so.
Sharkman gab's doch bei Dings, bei, der jetzt glaube ich auch bei, in einem der Streamingdienste ist, dieser, Suicide Squad, der neue Suicide Squad Film. Ich glaube, The Suicide Squad. Gibt es da nicht auch so einen, der wie ein Hai aussieht?
Nee? Stimmt, weiß ich nicht.
Ich glaube schon.
Kann sein. Suicide Aber Squad habe ich verdrängt.
Der zweite soll besser gewesen sein als der erste.
Was ist das denn, was du da geschickt hast?
Ich habe einfach mal Sharkman gegoogelt und das erste Bild habe ich euch gerade in die WhatsApp-Gruppe gemacht. Es gibt tatsächlich.
Das sieht aus wie ein STL-File. Das kann man fast drucken.
Ja, du, aber so sieht das aus, das Ding aus Suicide Squad. Sieht ziemlich ähnlich aus.
Ach, siehst du mal. Sharkman, Schwimm um dein Leben. Ein US-amerikanischer Science-Fiction-Horrorfilm aus dem Jahre 2005.
Ah, es wird zeitmäßig raus. Sonst würden wir den natürlich gerne gucken, aber blöd, dass man das jetzt, also schade.
Gibt halt wirklich alles als Film, vor allem so Trash, gell?
Ja. Nachdem er an Krebs gestorben ist, lädt der Wissenschaftler Vatergruppe verschiedener Doktoren, die er beschuldigt, für den Tod seines Sohnes verantwortlich zu sein, auf eine unkartierte Insel im Pazifik ein. Als die Meute angekommen ist, konfrontiert sie Dr. King mit der Aussage, dass Paul nie wirklich tot gewesen sei und dass es ihm gelungen ist, Pauls Stammzellen mit DNS in die eines Hammerhais zu modifizieren.
Ja, aber
was aus ihm ein lebensfähiges, humanoides Fischwesen, halb Mensch, halb Hai gemacht hat. Kurz darauf enthüllt Dr. King ein Wasserbecken, in dem sich Paul befindet und lässt seine Schöpfung auf seine verwunderten Gäste los. Also, haben wir jetzt auch gesehen. Reicht. Mehr müssen wir darüber nicht wissen.
Ja, genau. Ich habe jetzt gerade mal hier in unsere Dings den. Das sieht doch ziemlich genauso aus wie das, was der Stefan gepostet hat, oder?
Ah ja, das könnte das Viech sein. Oh Gott. Das ist ja alles sehr trashig.
Ja. Nun gut.
Schön noch die Kritik von TV-Spielfilm an diesem Sharkman-Film. Der Film sei so plump, dass er selbst für Trash-Fans kaum zu gutieren sei. Sehr schön. Gut. Ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr da nächste Woche geschaut haben werdet und wie ihr das mit Gästen oder Gast besprecht. Mhm. Ich selbst werde im Urlaub weilen und es von dort anhören. Und ja, wir danken fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt 801. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.